Okay, Traudel, pass auf. Und zwar ist es ganz toll, dass du hier bist und einfach dieses Intro nochmal powermäßig einfach wiedergibst, ja? Ich sag's dir kurz vor, ja? Ich sag's dir kurz vor, wie es geht und du mit voller Energie, Traudel, ja? Okay. The Peckham Talks.
The Peckham Talks.
Mit ihm, Christopher M. Peckham.
Christopher M. Peckham.
Und mit ihr.
Und mit ihr.
Carla.
Carla.
Ja. Das ist ganz okay, Traudel, danke.
Ja, bitte. The Peckham Talks. Bitte. Bitte, mein Peckham. Und mit ihr.
Heute zu Gast die Meister der Puppen, Martin Reinl und Carsten Hafke. Heute haben wir zwei Puppenspieler zu Gast, Martin Reinl, Carsten Hafke. Kennst du die Puppen? Das ist jetzt mal die Frage. Hast du diese Puppen schon mal gesehen, die sie unter anderem betreiben? Kann man das sagen? Puppen betreiben, werden wir gleich klären. Also,
ja,
kennst du
ja. Ja, Jan und Henry kenne ich. Die
das
Erdmännchen?
Sind die Erdmännchen vom Kika, ja.
Genau, die kenne ich. Und ansonsten wird sich das jetzt im weiteren Gespräch, glaube ich, ergeben. Vielleicht, dass ich sie jetzt nicht so direkt kenne, aber ich erkenne sie dann wieder, weil ich bin dann so, oh ja, okay, stimmt, da war was, weißt du?
Ja, also beide arbeiten ja auch in der Sesamstraße. Martin hat das Big Smile Entertainment und versorgt eigentlich die deutsche Medienlandschaft mit Puppen, ja. Es gab zum Beispiel auch mal so eine Puppen-Casting-Show. Bei RTL gab es mal so, da wurden so Nachwuchs-Puppenspieler und alles, da konnte man alles mit Puppen machen. Man konnte auch selbst in Puppenkostüm steigen, das war egal. Da saß der Martin zum Beispiel auch in der Jury und der Carsten hat, glaube ich, den Sidekick, ich glaube den Kakerlak, so hieß diese Puppe, gespielt. Also sie sind immer überall, auch, also alles. Alles, was mit Puppen zu tun hat in Deutschland, hat was mit Martin Reinl und Carsten Hafke zu tun.
Aber nicht die Augsburger Puppenkiste.
Die nicht. Die nicht.
Okay, gut.
Die nicht. Aber die Augsburger Puppenkiste, das sind ja Marionetten, das ist was anderes.
Entschuldigung, stimmt.
Das werden wir klären das gleich. Also pass auf, wir lassen jetzt mal rein und dann schauen wir weiter. Bist du bereit, Carla?
Ich bin bereit, ja.
Wir begrüßen Martin Reinl und Carsten Hafke und Martin Reinl in unserer Sendung und sagen Hallihallo.
Hallo.
Hallo und Halli.
Und Halligalli.
So, die Herren, darf ich euch meine Co-Moderatorin Carla vorstellen?
Hallo Carla.
Hallo.
Guten
hallo,
Tag.
Hallo.
Ja, die freut sich total, dass ihr da seid. Sie kennt, glaube ich, nicht alle Puppen, aber das klären wir jetzt gleich.
Sie weiß überhaupt nicht, wer die zwei Männer sind.
Doch, ich weiß. Ich habe mich mit dem Thema eingelesen. Weißt, ich muss immer ein bisschen mich vorbereiten. Ja.
Was ist denn unser Thema?
Ihr seid
Puppen.
Unser. Also ich habe ja schon eben gesagt zum Carsten, ich habe ja jetzt lange an euch gebaggert, bis ich euch jetzt zusammen in der Sendung hatte. Ja. Ich glaube, den Martin, dich hatte ich, das ist schon lange her. Ich weiß, dass ich wollte dich, und zwar, das war fast exakt vor einem Jahr, wollte ich dich mal in Köln besuchen, das hat aber nicht geklappt.
Ja, weil ich Corona hatte, glaube ich, oder irgendwas.
Ja, genau, du warst krank. Und
oder keine Lust. Nee, ich hatte keine Stimme mehr.
Es war so eine Mischung, glaube ich. Nee,
ich mische das nicht. Ich habe das immer einzeln. Da habe ich konnte nicht mehr sprechen. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Also wir hätten uns treffen können, aber ich hätte halt nur so alberne Pantomime mit dir machen können.
Und eine sehr, sehr schöne Zeit für mich auch.
Ja. Und kurz davor haben wir, glaube ich, die letzte Sendung aufgenommen. Also es ist schon über ein Jahr her. Und der Carsten war auch in diesem Format schon. Und das ist auch schon lange her. Also wir sind alle älter geworden seitdem, muss man sagen. Ja,
ja.
Aber nicht weiser. So, ihr seid die bekanntesten Puppenspieler in Deutschland. Kann man das so sagen?
Also ich kenne den Reinl ganz gut. Ja, er ist für mich der Bekannteste, das stimmt.
Also für mich ist der Carsten auch der Bekannteste. Also ja, das ist immer, das von sich selber sowas zu sagen, ist irgendwie blöd. Das müssen natürlich andere beurteilen, ob das so ist.
Ja, wir sind die Besten.
Das finde ich auch. Aber
ja, ich finde das auch.
Wir sind so, ja, man kennt uns ein bisschen. Also wir sind schon, es gibt ja nicht so viele, deswegen ist es da in dem Umfeld sehr leicht, sehr prominent zu sein.
Ja, ich glaube, es gibt aber nicht so viele Gute, oder? Also ich glaube, das oder beziehungsweise, wie ist denn die Lobby? Also wie ist denn, wenn man jetzt auch, also ihr macht die Erdmännchen beim Kika, ja? Jan und Henry, so, das ist ganz bekannt. Das kennt auch die Carla.
Ja, das kann ich. Das großer Fan. Ganz großer,
das ist auch genau die Zielgruppe für uns.
Ja gut, wobei die Kala, so jung ist sie jetzt auch nicht mehr. Also Kika also, guckt sie nicht mehr, glaube ich, oder?
Manchmal schon.
Manchmal ja, schon das auch. Durchschnittsalter beim Kika, habe ich irgendwo mal gelesen, ist über 20. Das gucken ganz viele, auch Ältere.
Echt?
Echt?
Ja, und ich meine, die Eltern gucken ja auch immer mit, wenn da so Heidi läuft.
Das stimmt, ja. Und von früher, die Sachen meinst du auch so eine Retrospektive, was man früher in der eigenen Kindheit geschaut hat.
Naja, und dann ist ja nach, das ist ja, um 18 Uhr ist ja beim Kika nicht Schluss, da geht's ja weiter, dann kommen ja die ganzen Formate für die Älteren. Und dann nachts läuft ja in Endlosschleife Bernd das Brot. Und das gucken tatsächlich viele, die von irgendeiner Party nach Hause kommen, mit Restalkohol auf dem Bett sitzen und nicht schlafen können.
Ja, Kifferfernsehen.
Kifferfernsehen, ja. Wird das nicht, aber wird dieses Bernd das Brot, sind das nicht so Clips, die immer wiederholt werden? Wird da nicht immer der gleiche wiederholt?
Und man hey, denkt, die ja. haben mehrere. Ich habe mich aus Versehen gerade sehr intensiv mit Bernd dem Brot beschäftigt und weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das, also es gibt verschiedene Nachtschleifen. Das habe ich jetzt auswendig nicht im Kopf, ich glaube 9 Schleifen oder sowas. Und das läuft schon seit 20 Jahren, machen die das. Und die machen aber auch immer wieder mal was Neues. Also das wird schon, also das ist schon immer eine lange Schleife, die dann da so durchläuft von so einer halben Stunde
oder
die dann immer rotiert und so, aber es gibt da verschiedene Versionen.
Könnten wir auf jeden Fall auch mal einladen, Carla.
Nein, Bernd
das Brot, nicht? Ich bin auch nicht so ein Fan von. Okay, also das mal kein, kommt auf die schwarze Liste, kein Bernd das Brot. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als Puppenspieler auch beim Kika, sagen wir mal, irgendwie anfangen will, hat man da einen schweren Stand, weil man sagt, nein, da sind Martin Rein und Carsten Hafke, das sind unsere etablierten Puppenspieler, da kommt kein anderer an denen vorbei.
Das nicht mit dem Kika zu tun, sondern mit den anderen Sendern, die für den Kika produzieren oder mit den Produktionsgesellschaften. Mhm. Und wenn du dich da bewirbst oder wenn du da mitmachen willst, dann ist das schon nicht so schwer, weil es gibt ja andere Puppenproduktionen, wo wir nichts mit zu tun haben, wie zum Beispiel Pitti Platsch oder der Rabe.
Siebenstein.
Ja, hier eben halt ja, das Brot, damit haben wir auch nichts zu tun. Wir sind, glaube ich, eher nur so für Sesamstraße und Jan und Henry und
so den Scheiß, den wir halt so machen.
Das klingt aber ja,
genau. Das kleine Mädchenmonster haben das wir bei Team Timster und sowas. Und ja, bei der Konkurrenz sind wir noch bei Wuselgusel unterwegs. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das für uns gepachtet haben, das Thema. Das ist, also wir haben halt das Glück, dass wir da so ein paar Sachen regelmäßig machen. Oder dass halt Leute mal ab und zu auf uns zukommen und uns fragen, ob wir das Lust hätten, da was zu tun, und dann tun wir das gerne. Aber das schließt nicht aus, dass nicht andere Leute auch so etwas machen.
Oder ihr seid so bescheiden. Entwickeln. Das ist ja toll. Ja. Wie bescheiden sie sind.
Das ist ehrlich, weil man kann ja nicht mehr draus machen, als es ist. Und natürlich wissen wir ja auch, dass die Szene ziemlich klein ist und man eben halt immer auch wieder den einen oder anderen trifft. Deswegen ist man auch immer lieb zu allen.
Also grundsätzlich ist es so, dass ich immer sage, ich würde es keinem raten, Puppenspieler zu werden, zumindest so im Fernsehen. Auf der anderen Seite kann ich es eigentlich nur jedem raten, das zu werden, weil es erstens A, unfassbar viel Spaß macht und weil wir das ja auch merken, dass wir haben halt auch, der Carsten hat so genauso wie ich auch nur zwei Hände und irgendwann sind wir auch so an unseren Grenzen, was die Bespielbarkeit angeht. Also irgendwann braucht man auch natürlich auch noch Kollegen, die einem helfen, gerade wenn man vielleicht mit mehreren Figuren unterwegs sein möchte im Bild. Und dann freut man sich natürlich, wenn man da auch tolle Kollegen findet und hat, die einen da unterstützen und das gleiche verrückte Zeug tun wie wir.
Also ihr in der Sesamstraße, der Carsten spielt den Bert und Martin, du den Elmo, oder?
Ich bin Elmo und Grobi.
Und Grobi.
Und diverse Schweine und Hühner diverse und was halt immer so im Hintergrund noch so durchs Bild rennen muss. Mhm. Genau.
Carsten, du bist nur Bert.
Nein. Nee, ich spiele auch noch das Pferd. Nein. Und das Krümmelmonster. Und auch diverse Schweine, Hühner und
Eichhörnchen. Wenn man bei der Sesamstraße anfängt, fängt man erstmal mit Kleinvieh an. Also mein erstes Tier war ein Huhn, was Annette Frier beim Umzug geholfen hat. Und dann arbeitet man sich so langsam hoch. Dann geht man so über Schwein, Pinguin. Zwischendurch fällt es nochmal ab. Dann ist man irgendwie singende Paprika oder Schmetterling. Und dann kriegt man eine von den Hauptfiguren.
So, jetzt sagt mal, erzählt mal, man muss sagen, ihr seid auch auf Tournee, aber da kommen wir gleich noch dazu. Das ist ja auch ein Puppenprogramm, ein bisschen auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder, ja, muss man, aber auch für Kinder, oder? Oder würdet ihr da raten, Kinder, gar keine Kinder?
Also,
naja,
Es sitzen ja immer mal wieder Kinder im Programm und in der ersten Halbzeit gibt es schon so die ein oder anderen Erwachsenenwitze. Und wenn sie das ausgehalten haben, haben sie immer noch die Möglichkeit, in der Pause zu gehen. Wenn sie dann aber in der zweiten Halbzeit dabei doch bleiben, dann können wir auch nichts dafür.
Können wir nichts dafür. Also ich kriege ja, fällt mir gerade ein, dass ich jetzt noch eine E-Mail beantworten muss, weil ich kriege immer wieder so E-Mails, wo Leute dann fragen, können wir unsere Kinder mit in die Vorstellung bringen? Und ich sage immer, es kommt immer auf das Kind an und auch die Erziehung. Letztlich sage ich immer, es ist erstmal an Erwachsene gerichtet, aber wir können es auch nicht, wir hindern es jetzt auch nicht, dass da Kinder mit in die Vorstellung kommen, aber dann sind die Eltern selber dafür verantwortlich, was ihr da sieht. Aber letztlich ist es ja so, dass oft ist es für die Erwachsenen schlimmer als für die Kinder. Also die Kinder verstehen dann manche Witze und Sachen, die sie da vielleicht auf der Bühne wahrnehmen, gar nicht wirklich auf Anhieb. Aber für die Eltern ist es dann manchmal schlimm, weil sie da daneben sitzen und denken, um Gottes Willen, mein Kind sitzt gerade im Theater, wo gerade zwei Hamster miteinander es treiben und so. Aber das
machen die jeden Abend. Ich dachte, die spielen miteinander. Das
wollte ich dir auch noch erklären, aber.
Ach so.
Mach ich später noch.
Irgendwann war mal eine Freundin von mir zu Besuch mit ihrem 12-jährigen Sohn und die hat mir was Interessantes gesagt. Die sagte, die verstehen nicht jeden Witz, aber es geht um die Anmutung des Lachens. Und wenn Leute lachen, dann lacht man gerne mit, auch wenn man nicht immer alles kapiert. Also mir geht das auch oft so. Und mir ging das vor allen Dingen früher so, als ich bei Otto war. Ich war bestimmt jedes Jahr als 10-Jähriger, 11-Jähriger bei Otto und der hat ja nun auch ein paar delikate Witze gehabt. Und natürlich habe ich mich totgelacht, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Aber darum geht es ja, ums Lachen. Und was Martin so richtig meint, ist, die Eltern müssen halt dann schon hinterher ein bisschen was erklären. Wenn dann ein Kind fragt, ey, was ist Viagra? Dann müssen die halt ran, so.
Also ich erinnere mich an eine Vorstellung, die wir beide hatten, schon länger her. Das war das war unsere erste gemeinsame Show, die wir gemacht haben. Da haben wir irgendwo gespielt und dann waren wir da auf der Bühne und in der ersten Reihe saß wirklich so eine Familie, wirklich mit so relativ kleinen Kindern. Und wir beide, wir hatten innerhalb der Show keine Gelegenheit miteinander zu kommunizieren, weil wir halt immer irgendwie in Aktion und im Spiel waren. Und dann saßen wir in der Pause da und haben uns irgendwie so in der Garderobe gegenseitig ausgekotzt und ich sagte so, oh, in der ersten Reihe sitzen so kleine Kinder, ich traue mich überhaupt nicht irgendwas zu machen. Und Carsten sagte, ja, mir geht's genauso. Man spielte die ganze erste Hälfte, haben wir mit angezogener Handbremse gespielt. Und dann saßen wir in der Pause und haben irgendwann gesagt, aber es ist doch unser Abend. Und wir haben eigentlich auch Poster draufgeschrieben, es ist für Erwachsene und nicht für Kinder. Jetzt machen wir, was wir wollen. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte so richtig vom Leder gezogen. Und ich erinnere mich nur, also ich glaube, man sah so ein Rotlicht im Publikum. Das waren die Köpfe der Eltern, die so hoch anfuhren. Und die Kinder grinsten aber in einer Tour, weil sie das, glaube ich, irgendwie alles ganz toll fanden. Und wir hatten Spaß. Ab dann hat es uns Spaß gemacht.
Jetzt verratet uns mal, ihr beiden, wann hat es denn mit euch begonnen? Also ich kenne ja die einzelnen Lebensläufe von euch beiden, von Martin noch ein bisschen besser, weil er schon sehr oft zu Gast war, auch in der Filmelei, in der Filmtalkshow und so weiter. Und von Carsten, du hast das letztes Mal, als du hier zu Gast warst, auch erzählt. Aber wie habt ihr euch beide denn gesucht und gefunden?
Jetzt wird es spannend, wer welche Version erzählt.
Ne? Schalt doch mal gerade aus, dann fange ich an.
Wir haben das noch nie so abgeglichen. Ja. Also meine Erinnerung war die, dass wir uns bei einem Casting kennengelernt haben. Carsten grätscht dazwischen, wenn ich scheiße rede.
Nein, bis jetzt stimmt es noch. Ne?
Das war ein Casting, ich weiß noch, das war für diese Bullseye-Figuren, das waren die, wo diese Bernie- und Erd-Figuren waren, das waren die, die immer nur so ein Auge hatten. Und da waren mehrere Leute vor Ort und irgendwie da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen und haben da auch irgendwie gemeinsam gespielt. Ich habe da nicht mitgemacht am Ende. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben sie dich da genommen, Carsten? Das weiß ich gar nicht.
Nee, die haben dann gesagt, sie machen es doch wieder selber. Also die Redakteure haben das gemacht.
So.
Irgendeine Bekannte von denen hat die Puppen auch gebaut. Also die waren jetzt nicht so die tollsten Puppen, die waren okay. Und haben dann so ein Nachrichtenformat gemacht und da haben wir gar nichts mehr zu tun gehabt.
Ach so, genau. Und da, bei diesem Ding, da sind wir das erste Mal uns über den Weg gelaufen und da ging so ganz klassisch, wie das so früher war, da ging noch so ein, das wäre heute gar nicht mehr machbar, wegen Datenschutz, da ging noch so ein Zettel rum, wo man hieß, ach, jeder kann ja mal seinen Namen und seine Adresse hier auf diesen Zettel schreiben und dann kopieren wir das so für alle. Und das passierte da ging dann dieser Zettel rum, jeder schrieb da seine Telefonnummer und sowas drauf. Und dadurch hatte ich dann Carstens streng geheime Telefonnummer. Und Ich hatte dann bei Super RTL eine Serie, das war das Haselhörnchen. Das waren so kleine Puppensketche, die ich da gemacht habe. Und die habe ich am Anfang alleine gemacht, weil ich außer mir keine anderen Puppenspieler kannte. So, und das war halt immer so ein bisschen kompliziert, weil das Haselhörnchen hatte dann zunehmend Besuch von anderen Figuren auch in seiner Abstellkammer. Das wohnte in der Abstellkammer, das war so die Geschichte, wo es dann wie so ein Piratensender da gemacht hat. Und das wurde irgendwann ein bisschen kompliziert, weil wir es immer nur über Schnitt lösen konnten oder ich musste immer zwei Figuren spielen oder eben man konnte immer nur eine Figur machen und dann über einen Schnitt dann die andere. Und da haben wir dann irgendwann...
Und du hast auch keinen anderen rangelassen sozusagen.
Ich kannte ja niemanden.
Aber da waren doch noch andere Leute vor Ort, oder? Da waren
Die konnten ja nicht mit den Puppen spielen. Die waren ja beschäftigt mit Kamera halten oder irgendwie Kaffee kochen.
Praktikant oder so?
Also müssen schon... Da, zickig bin ich schon und detailverliebt. Hier, Puppe kann ich hier jeder einfach mal so rumklappern. Da muss einer rein, der das kann.
Naja gut, das ist mir schon klar. Also ich wollte, das war ja nicht despektierlich gemeint gegenüber eurer Arbeit, aber ich dachte, so, wenn man so die, weißt du, so nicht die ersten Jobs oder irgendwie und dann hat man keine Möglichkeit und dann versucht man irgendeine Lösung zu schaffen.
Ja, die habe ich ja geschafft, weil dann habe ich ja diesen Zettel gehabt mit der Adresse und dann habe ich dann irgendwie Carsten haben wir kontaktiert und gefragt, ob er da nicht mal mitmachen möchte. Und dann war er das erste Mal beim Haselhörnchen in einer Geschichte dabei. Und dann haben wir uns, glaube ich, wieder ein bisschen aus den Augen verloren zwischendurch und irgendwie, und dann weiß ich es nicht. Dann habe ich eine trübe Erinnerung und plötzlich haben wir eine gemeinsame Show.
Alles klar, diese trübe Erinnerung, das interessiert mich ja am meisten. Also.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also irgendwie sind wir uns dann immer wieder so über den Weg gelaufen, oder Carsten?
Meine erste Erinnerung, das war irgendwie in einem Darkroom, glaube ich, in irgendeinem Sauna-Club. Es deckt sich alles genau mit dem, was Martin gesagt hat. Ich hatte da zu der Zeit auch tatsächlich bei der Sesamstraße angefangen und mein erstes Kind bekommen. Und deswegen hat sich das, glaube ich, dann so ein bisschen verplempert. Und dann habt ihr mich immer wieder mal angerufen für so Kleinigkeiten. So ein Monster. Also am meisten erinnere ich mich noch an den Direktor von irgendeinem Museum. Und ich habe total lange gewartet. Und dann, als ich dann endlich dran kam, habe ich so getan, als wäre dieser Direktor besoffen und hätte jetzt 5 Stunden in seiner Garderobe gewartet und konnte überhaupt gar nicht mehr so reden. Und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich Opi gespielt habe.
Opi Flönz.
Also es war noch nicht Opi Flönz, es war der Direktor.
Es war die Puppe.
Genau.
Die dann zu Opi Flönz wurde.
Genau, und dann irgendwann haben wir die beiden zusammengetan mit Omi und Opi. Und das ist so meine Erinnerung, wo wir beide so richtig zusammengekommen sind, wo ich gemerkt habe, ich will nie wieder ohne Reine leben.
Ach Gott, das ist ja auch ein toller T-Shirt-Spruch auch.
Ja.
Finde ich auch. Das war eine Zufallsbekanntschaft sozusagen. Ja. Tatsächlich, das stimmt. Wir haben damals, eigentlich so einen Trailer habe ich da aufgenommen. Da wollte ich irgendwie für meine Homepage von meiner Firma so einen Zusammenschnitt machen, wo man einfach möglichst viele Figuren sieht. Das war so ein langer Text, der dann so unterteilt war, immer nur so in 2 Wortfetzen. So, und dass man das so hintereinander schneidet, als würde das, dass das am Ende einen Satz ergibt, wo man aber immer wieder eine andere Figur sieht, die dann so 2 Wörter sagt. Und dafür haben wir immer wieder, wenn wir was gedreht haben, immer so, wenn mal eine andere Dekoration aufgebaut war, gesagt, oh, jetzt drehen wir hier wieder so einen Schnipsel für diesen Trailer da. Und dann haben wir wild immer irgendwelche Figuren, die halt noch so in der Gegend rumlagen, zusammengesetzt. Und so kam das auch zustande, dass dieses Ehepaar entstanden ist, weil dann hatte Carsten an dem Tag, war er halt da und hatte diesen Opa da und hat ihn da hingehalten und ich hatte diese andere Figur, die diese Omi war. Also die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun, das war auch nie geplant und dann haben wir die einfach nebeneinander gesetzt und die sollten jetzt was sagen. Und dann war auch irgendwie so eine Nummer, dann war irgendwie das findet man sogar online, glaube ich, habe ich den irgendwo auf YouTube noch. Das heißt Omi und Opi und die Brille, müsste der Clip heißen. Da sieht man, weil dann war dann nämlich Opis Brille so ein bisschen schief und dann fing Carsten an zu improvisieren, sagt, meine Brille ist schief. Und dann sagte der Omi, oh Opi, die mache ich dir gerade. Und dann fingen wir da an, auf einmal so zu improvisieren. Das ist eine völlig rein improvisierte Nummer, aber ich nannte den Herrn einfach Opi und ich glaube, er hatte dann auch schon Omi zu mir gesagt und dann so ist das Ehepaar Flönz geboren. Also der Name Flönz kam erst später dazu.
Den habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen in einer Metzgerei. Da habe ich dann in dieser Auslage gesehen, da wurde Flönz angeboten. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich kannte das nicht. Ich habe das zum ersten Mal gelesen. Da dachte, das ist der richtige Name für das Ehepaar Flönz. Flönz, das sind die Flönzens.
Ja, Flönz ist das kölsche Wort für Blutwurst.
Ja, genau.
Ah, okay. Okay.
Ja.
Tatsächlich, ja?
Ja.
Ja.
Okay, Flönz. Das weiß ich ja, wir sind ja hier in Hessen, deswegen, das wissen wir nicht.
Ja, das ist nicht so unser Ding.
Ja. wie heißt denn die Blutwurst bei euch?
Blutwurst, oder?
Also ja,
ihr habt dann immer
Blutwurst.
So,
Blutwurst.
Siehst du, oder so, Dippedappes oder irgend so Dippe-Dappes. Heißen die dann bei euch.
Ja. Ja, absolut. So, das war was für ein Jahr? Also wo kann man sagen, das Ehepaar ist zusammengekommen und damit auch ihr? Was war das so circa für ein Jahr?
Das war... Ich meine, dass wir das gedreht haben 2008 oder 2009.
Okay, das ist auch schon eine Weile jetzt.
Aber wie gesagt, wir waren schon vorher, haben wir uns schon begegnet. Mm. Ja, also bestimmt schon seit... Das können wir ganz einfach. Wie alt ist deine Tochter? Sie ist immer genauso alt, weil ja Carstens Tochter da gerade auf die Welt gekommen ist.
Sie ist 2001 geboren, im September.
So, dann haben wir uns da in dem Sommer oder so oder da in dem Herbst das erste Mal haben wir da zusammen gespielt.
Ihr habt ja im Grunde fast schon, also über 20-Jähriges schon.
Ja, wir sind alt.
Ja, aber wir zählen nicht so. Wir haben es nicht so mit Zahlen.
Hm. Okay. Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Dann ist auch heute der Talk nicht so kompliziert. Wenn es nicht so mit Zahlen. Aber was ist denn, Martin, das, also, oder auch Carsten nochmal zurückgefragt, vielleicht kannst du ja auch sagen, was ist denn so. Warum gerade ihr beide? Also was schätzt ihr aneinander eigentlich am meisten?
Ach, ich glaube, wir haben schon eine ähnliche Humorebene. Also wir bringen uns, glaube ich, gegenseitig schon ganz gut zum Lachen. So, was andere vielleicht nicht schaffen. Dann können wir natürlich beide wahnsinnig gut Puppen spielen. Und dann kombinieren wir das noch irgendwie miteinander. Und irgendwie, ja, und ich meine, jeder von uns ist ja auch unterschiedlich. Also Carsten hat Stärken und ich habe Stärken und ich habe Schwächen und Carsten hat auch ein, zwei Schwächen. Und ich glaube, wir die greifen ganz gut ineinander. Also da, wo ich vielleicht versage, da rettet mir der Carsten den Arsch und umgekehrt. Und irgendwie merken wir, dass das irgendwie ganz gut funktioniert, gemeinsam auf der Bühne. Also so und... Also zumindest ich für meine Stelle, ich habe auch nicht, also es gibt ja auch andere Kollegen, wo dann auch mal so Neidgefühle aufkommen oder irgendwie so eine Eifersüchtelei oder irgendwie so ein Gerangel, wer ist jetzt hier der Bessere und der Lustigere. Das geht mir in unserer Konstellation nicht so. Also irgendwie, ich stehe neben Carsten und wenn wir gemeinsam so einen Abend machen, dann ist das auch unser gemeinsamer Abend. Und wenn Carsten irgendwie einen guten Gag landet und das Publikum lacht sich tot, dann freue ich mich genauso mit. Also dann stehe ich daneben und freue mich, dass wir jetzt gerade, oder dass er jetzt gerade so einen tollen Gag gemacht hat und dass wir jetzt irgendwie hier so eine schöne Reaktion gerade einsammeln. Und so. Und irgendwie funktioniert das einfach. Es ist relativ entspannt auch so, wie wir miteinander arbeiten, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und was andere dann manchmal ein bisschen nervt, ist, wir kreisen schon mal so um uns selbst. Also irgendwann sehen wir beide was wir total lustig finden. Und dann macht einer von uns irgendeinen Gag dazu und dann kann das schon mal passieren, dass wir 3-4 Minuten einfach durchlachen, weil wir beide auf diese seltsame Situation gestoßen sind. Ich weiß noch, das erste Mal, wo wir uns so richtig totgelacht haben, da saßen wir irgendwo in Hamburg draußen und da ging ein Mann mit seinem kleinen Hund vorbei. Und der Hund war schon etwas älter und einer von uns sagte einfach nur, langsam. Ja, und dann dieser Hund sagte quasi so langsam und diese Situation hat uns quasi gekillt. Ich weiß auch nicht warum, es war ich nicht so witzig, aber wir fanden das total lustig. Und
wir synchronisieren gerne einfach das, was wir sehen, aus unserer Sicht. Es ist ja so, wir sind ja auch immer so eingekesselt manchmal. Also wenn wir zum Beispiel Jan und Henry drehen, dann hocken wir zwei ja wirklich zu zweit in diesem winzigen Bettchen von Jan und Henry in dieser Höhle. Das ist hier alles bei uns im Studio und das ist aber auch ein ganz kleines... diese Höhle ist ja wirklich ganz klein und kompakt und so. Und wir sitzen ja wirklich auch nochmal getrennt von diesem ganzen Team. Das heißt, dann vor uns sind dann auch so Schaumstoffwellen und diese ganze Dekorationsgeschichte. Das heißt, wir sind auch manchmal so wie in so einem kleinen Käfig hocken wir da zu zweit. Und das Team ist immer so ein bisschen da irgendwo abseits und dreht da irgendwas mit der Kamera. Und das heißt, wir haben dann auch manchmal nur uns und dann manchmal, ja, dann macht sich so eine Albernheit manchmal breit, weil man halt in diesem gemeinsamen zu zweit in diesem Kosmos da hängt und dann dreht man schon mal durch und wird blöd und albern, ne? Also wir mögen es einfach, glaube ich, auch einfach gerne albern zu sein. Wir machen gerne Quatsch und dummes Zeug.
Ja. Und das finde ich halt das Interessante. Wir machen das eher privat, als wenn wir spielen. Weil wenn wir spielen, sind wir immer ganz ernst. Also die Figuren, die kriegen erst nur dann ihren Humor, wenn du nicht absichtlich witzig sein willst. Das habe ich gelernt in diesen letzten 10, 20 Jahren. Du darfst nie versuchen, witzig zu sein, sondern das ergibt sich. Und du musst das mit aller Ernsthaftigkeit machen. Und nur dann, wenn eins von diesen dummen Tierchen irgendwas Blödes sagt, dann nur, weil es es wirklich ernst meint. Und nicht, weil es gerade einen Witz machen will. Und das ist dann irgendwie so quasi unser Ausgleich, dass wir dann privat total viel rumalbern. Aber wenn wir spielen, sind wir immer ganz ernst.
Das merkt man ja auch immer. Also die Leute lieben ja immer, wenn wir solche Outtakes posten zum Beispiel. Es gibt ja von Jan und Henry zum Beispiel relativ viele Outtakes, die man sich so anschauen kann. Und da sieht man das ja, dass wir bleiben ja auch gerne in der Rolle tatsächlich. Also weil wir uns dann so erstmal so in dieses Spiel da so rein vertiefen. Und dann versuchen halt die Erdmännchen, das sind ja gar nicht mehr wir, dann sind es die Erdmännchen, die wirklich krampfhaft versuchen, jetzt ihren Text noch aufzusagen, aber es manchmal einfach nicht schaffen, weil irgendwas hindert sie, weil vielleicht ein Wort nicht aussprechbar ist oder weil man irgendwie ja lachen muss oder sonst irgendwas und das steckt dann den anderen an, aber ja, wir bleiben dann trotzdem im Spiel und versuchen es irgendwie aus der Situation rauszuwürsteln. Und das macht es dann wahrscheinlich so komisch.
Wer ist denn wer von euch oder wechselt das?
Ich bin Jan und Carsten ist Henry.
Okay. Genau.
Das wechselt nicht.
Das wechselt, kann ja sein.
Nein. Manchmal muss einer von uns beide spielen, aber dann spricht der andere immer noch seine Figur.
Aber sind denn, also diese Puppen, ich habe die nicht mehr so gut in Erinnerung, aber die sehen die nicht gleich aus?
Nein. Ja, nein, Moment. Also was? Der eine hat eine rote Nase und rote Ohren und der andere lila.
Ach so, okay.
Und der ältere von beiden hat Zähne.
Da. Ah, stimmt. Ja, okay, die haben verschiedene Farben.
Das bin ich. Ich habe die lila Nase und Carsten...
Entschuldigung. Genau. Blasphemie, Entschuldigung. Ich dachte, das sind einfach zwei Erdmännchen, die gleich aussehen. Deswegen dachte ich, vielleicht verwechselt.
Ja gut, ich meine, so gesehen hast du ja recht, die sehen sich ja schon sehr ähnlich.
Absolut.
Sind ja auch sind Geschwister.
Ja, genau.
Ach, sind Geschwister. Sind das Männer oder Frauen oder was sind das?
Männchen, Erdmännchen.
Männchen. Ja, aber Erdmännchen heißen ja alle. Alle heißen Erdmännchen. Auch Frauen heißen Erdmännchen.
Wir hatten auch mal Frauchen, aber die sind jetzt Erdmännchen.
Erdmädchen hatten wir mal.
Mädchen, Erdmädchen. Genau. Ja, aber in der Natur sagt man doch Erdmännchen. Das sind doch alles, sind doch Frauen und Männer.
Ja, oder nicht? Dann sind es halt Erdmännchen-Männchen.
Ja. Also Erdmännchen-Männchen, okay. Also das wollte ich wissen. Manchmal ist es gar nicht so schwierig. Und gibt es auch Zeitpunkte, weil ihr auch ja auch sehr harmonisch wirkt und so, gibt es auch Zeitpunkte, wo ihr euch gar nicht leiden könnt? Also wo ihr auch zum Beispiel in so einer Kiste sitzt und denkt so, boah, ich hasse den Typen und ihr redet gar nicht miteinander?
Nee. Ja, gar nicht miteinander nicht. Ja Gott, nee. Wie es halt manchmal so bei der Arbeit ist. Es gibt dann schon mal, wenn man mal so einen langen Drehtag hat, dann wird man schon mal so... Dann kann ich schon mal ein bisschen patzig werden oder ein bisschen fahrig oder so und dann keift man sich mal kurz an, aber das ist eigentlich dann nur in der aber das ist nicht schlimm. Das aber ist dann nur in der Situation mal und dann hat man sich, dann vertragen wir uns aber auch irgendwie 10 Minuten später schon wieder. Das
also beruflich so. Sozusagen wirst du patzig, weil irgendwas nicht klappt oder weil.
Ja, manchmal ist ja irgendwie so, gibt's ja, aber das ist ja wirklich nicht der Rede wert. Ne?
Nicht der Rede. Ja, man muss, also ich habe das immer damit entschuldigt, weil der Reinl hat wirklich extrem viel im Kopf. Der macht alles. Der ist ein Tausendsasser. Der baut die Puppen, der schreibt die Texte, macht Regie, macht dieses, macht jenes. Ich kenne keinen, der so fleißig ist und so viele Sachen gleichzeitig macht. Und ich entschuldige für mich das dann immer damit, dass wenn jemand so viel im Kopf hat, dann kann es auch schon mal sein, dass wenn irgendwas nicht klappt, da so die ein oder andere nervliche Verbindung irgendwie fehlläuft. Und das dauert auch nie lange, es ist auch nie schlimm, es ist auch nie persönlich oder gemein oder verletzend oder so. Aber das ist normal, das hat jeder schon mal. Also das habe ich bei meinen Kindern auch schon mal gehabt, dass ich irgendwie durchgedreht bin und dann gesagt habe. Aber das Wichtige ist ja immer, dass man sich hinterher wieder verträgt und dass man das nicht persönlich nimmt. Also für mich persönlich ist das sehr, sehr wichtig zu wissen. Den Reinl habe ich dann danach trotzdem noch lieb und er mich hoffentlich dann auch, wenn ich irgendwie, was ich so mache, aber...
Ist ja hier wie eine Therapiestunde hier.
Stimmt, ja. Oh, man muss aufpassen. Stimmt, ja, genau. Wird ja aufgezeichnet, ja.
Aber eins wollte ich dir noch sagen, als du neulich das gemacht hast.
Ja, naja, gut, wann habt ihr schon mal die Gelegenheit, ja, dann so reflektiert jetzt darüber zu sprechen? Ja, vielleicht möchtet ihr ja auch was sagen, deswegen hatte ich das gemeint. Vielleicht hat ja jemand ein Bedürfnis, was zu sagen, ja. Zueinander.
Aber
Ja,
Carsten, du hattest vorhin gesagt, dass es am Anfang eine Puppe gab, die noch nicht so gut war oder so. Und da würde mich jetzt mal als kompletter Laie, der keine Ahnung von Puppen hat, außer dass ich Jan und Henry gesehen habe, mal interessieren, was macht denn eine gute Puppe für euch aus? Also wo ist denn der qualitative Unterschied? Also was ist denn eine gute Puppe und was ist so eine okaye Puppe?
Also ich finde erstmal ganz rein praktisch, die muss leicht sein. Eine schwere Puppe, die man den ganzen Tag heben muss, die macht einen nur Sorgen. Und dann finde ich, muss sie einen sehr, sehr emotionalen Touch haben. Also die muss irgendwie, unabhängig davon, dass sie auch gut gebaut sein muss, ist wie bei einem Auto. Wenn das irgendwie nicht gut gebaut ist, dann fährst du auch nicht gerne damit und es bleibt irgendwie stehen. Und das ist bei allen handwerklichen Sachen so, auch bei Puppen, die müssen schon funktionieren. Also der Mund muss gut klappen, und die Nähte dürfen nicht aufreißen. Und dann finde ich halt, dass unsere Puppen, die orientieren sich ja so ein bisschen an den Muppets von Jim Henson. Und die haben damals auch angefangen damit, Puppen im Fernsehen zu zeigen und quasi das Fernsehbild als Puppentheater zu nehmen. Also dass die Kamera quasi am unteren Rand die Puppenspieler raushält und wir denken, die Figuren, die laufen einfach so durchs Bild wie Menschen. Und die haben halt auch damit angefangen, das Gesicht der Puppe so anzuordnen. Die nannten das magisches Dreieck. Und dieses Dreieck ist halt so aufgebaut, dass oben die zwei Kanten sind, die die Augen bilden. Und dann geht das dann so nach unten und da ist die Nase und der Mund. Und durch dieses Dreieck hat man das Gefühl, als würde die Puppe einen direkt angucken. Und dann haben sie noch was entwickelt, das finde ich auch ganz großartig. Das sieht man erst gar nicht so, das sieht man erst auf den zweiten Blick, dass die Figuren immer so leicht nach innen schielen, sodass man immer das Gefühl hat, eins dieser Augen fokussiert einen. Und wenn Puppen zum Beispiel nur ein Auge haben, dann geht das nicht. Oder wenn die Augen haben, die so gucken oder so gerade, dann hat man das Gefühl, die gucken einen nicht an. Aber wenn sie so einen angucken, dann kriegen die gleich schon eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und dann finde ich, müssen die auch irgendwie sowas, was Niedliches haben, was Süßes haben. Irgendwas, wo du denkst, oh Mann, den hätte ich auch gerne zu Hause bei mir auf dem Sofa oder so. Und das macht für mich eine gute Puppe aus.
Okay. Ja, nee, ich habe mich gerade nur gefragt, weil irgendwie kann ich mir gar nicht so vorstellen, was da. Ich habe zum Beispiel nicht drüber nachgedacht, obwohl es ja total Sinn ergibt, dass so eine Puppe schon leicht sein sollte. Aber ergibt ja Sinn, wenn man das die ganze Zeit halten muss, dass das super anstrengend ist, wenn man die ganze Zeit so eine schwere Puppe am Arm hat. Deswegen habe ich mich das gerade gefragt. Aber interessant, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht.
Aber ihr habt eigentlich auch, eure Unterarme sind sehr stark, oder?
Ja, total. Ja. Wie Popeye sind wir hier, um so zu sagen.
Ja, das denke ich.
Ja, es geht. Ne? Es bildet leider keine Muskeln aus, die einem sonst irgendwie im Leben optisch irgendwie nutzen würden. Ja. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig starke Schulterblätter, aber das war es auch schon, weil man halt den ganzen Tag irgendwie das hier hochhält. Also das kriegen wir ganz gut hin. Da hat ein normaler Mensch, der mit Puppen nichts zu tun hat, tatsächlich sichtbar Probleme für längere Zeit den Arm so oben zu haben und da irgendwas zu halten. Irgendwas bildet sich da bei uns aus. Also wir kriegen das irgendwie ganz gut hin, dass wir das den ganzen Abend schaffen oder am ganzen Tag.
Aber krampfen die Hände dann auch manchmal?
Ja.
Und was macht ihr dann, was ist, wenn es passiert? Also wenn in der Show plötzlich die Hände krampfen und ihr euch so denkt, so scheiße?
Ja, das passiert selten, ne? Also während des Spiels nicht, eher hinterher. Aber also bei mir hat's angefangen, besser zu werden, als ich aufgehört habe zu jammern. als ich irgendwie gemerkt habe, das macht jetzt eh keinen Sinn. Jetzt kannst du jetzt nicht jammern, dass die Puppe so schwer ist oder dieses oder jenes. Als ich das Pferd zum Beispiel angefangen habe in der Sesamstraße, das war echt hart, weil das war an sich schon sehr groß und schwer. Und ich musste so eine ganz komische Körperhaltung einnehmen, damit man meinen Kopf nicht sieht. Also ich musste wirklich die ganze Zeit so spielen. Und irgendwann hatte ich solche schlimmen Nackenprobleme, dass ich, als ich mal ein Wochenende in Hamburg geblieben bin, zum Arzt gegangen bin, weil ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich wäre fast in der Badewanne ertrunken, weil ich nicht mehr hochgekommen bin, um das Wasser abzustellen. Und da habe ich dann angefangen, da hat dann unser Aufnahmeleiter mir jemanden empfohlen, die hat Osteopathie gemacht und die hat mich geheilt tatsächlich. Also Osteopathie ist ein gutes Mittel, wenn man so Gelenkprobleme oder Rückenprobleme hat, weil das ist nicht so wie bei einem Chiropraktiker, der einen so einrenkt, sondern die machen nur so Handauflegen und so ganz sanfte Bewegungen und das ist perfekt. Also seitdem habe ich sowas auch nicht mehr. Und dann habe ich ja noch die Rolle. Das ist ja mein Allheilmittel. Wenn du irgendwie so leichte Verkrampfungen im Nacken oder sowas hast, dann muss man sich einmal über diese Styroporrolle rollen. Dann ist das auch wieder alles weg. Und ansonsten muss man bei so Kleinigkeiten halt immer dehnen. Dehnen ist das Allerwichtigste. Also diese Muskelbildung ist gar nicht so wichtig, weil den Arm können auch andere Leute in anderen Berufen hochhalten. Das ist jetzt nicht so das Wichtige, aber immer zwischendurch mal so dehnen, wenn du merkst, dass da irgendwie sich hier sowas verkrampft, da muss man immer so in diesen Schmerz so reingehen und mal eben so kurz ein bisschen dehnen und dann geht das weg. Und genau bei diesem Daumen ist es eigentlich genau das Gleiche. Da muss man immer mal gucken, dass man, wenn man merkt, man überstrapaziert das jetzt gerade, dass man immer mal so eine Millisekunde Pause macht und mal gerade wegguckt, wenn man was sagen muss, damit keiner sieht, dass man gerade mal für eine Sekunde den Mund nicht bewegt so und dann geht das. Aber wie gesagt, das Wichtigste für mich, weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber für mich ist das Wichtigste, immer so zwischendurch mal so Dehnübungen machen, einmal mal so ausstrecken und zwischendurch mal.
Das mache ich auch ab und zu. So eine Rolle habe ich nicht, aber ich roll mich dann selbst.
Also ihr habt niemanden, ihr habt keine eigene Masseuse oder Masseur oder so? Habt ihr
eine Masseuse? Eine Masseuse habe ich keine.
Eine Masseuse?
Nee. Ja, keine Masseuse.
Hat man das nicht früher so gesagt?
Eine Masseuse? Ja, ich weiß nicht. Ja, weiß nicht, aber es klingt gut.
Ja, klingt doch toll.
Eine Masseuse.
Ja, okay. Ja, ich meine, da hätte ja sein können, ja, dass ihr wenn ihr auf Tour geht oder so.
Also wir hatten das tatsächlich früher mal bei der Sesamstraße.
Tatsächlich. Ach,
wie hieß der noch? Günther hieß der. Also da bin ich dann ein, zwei Mal die Woche.
Günther die Masseuse.
Ja, und da war es, aber nachher war es immer schlimmer als vorher. Also
ja, weil es am Anfang immer schlimmer wird, bevor es wieder besser wird.
So ist das. Ja, es wurde nie besser. Es wurde einfach nicht besser. Es war so total nett von der Produktion, dass sie uns den bezahlt haben. Der ging aber dann auch, wie er immer so schön sagt, durch die Teppichetage, also zu den Managern und so. Aber es hat mir leider nicht geholfen. Und dann sagt er auch bei jedem zweiten Treffen, ja, da musst du bald unter das Messer. Das machst du nicht mehr lang. Und irgendwie wollte ich das auch nicht mehr hören.
Das ist ja schlimm. Wenn ihr zu den Erdmännchen geht, wenn ihr so eine Staffel dreht, erstmal dreht ihr das am Stück in einem Zeitraum von, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten oder so? Oder dreht ihr, wie macht ihr das? Wie ist die Produktion da?
Also wir drehen das am Stück, aber mit so einer kleinen Unterbrechung. Also wir machen immer zwei, wir haben in der Regel, so ist es bisher immer, dass wir immer zwei Blöcke machen. Einen irgendwie im Frühjahr. Also was halt früher, wir fangen irgendwann meistens so Mitte, Ende Mai an. So, und dann geht das eigentlich so durch bis Anfang September und dazwischen ist immer mal so 3 oder 4 Wochen Pause, weil wir da immer so für die Produktion, für alle, die in der Produktion sind, immer ein bisschen diese Sommerferien noch frei halten müssen, weil da viele Familie haben und eben dann mit den Kindern irgendwas unternehmen müssen und so. Oder ich habe dann in den letzten Jahren immer in dem Loch dann immer noch in der Zeit dann Wuselgusel gedreht.
Also eigentlich ein ganz normaler Job, nicht wahr? Also es ist im Grunde, du bist der Arbeitgeber und es gibt ganz normal... musst du gucken, wie deine Mitarbeiter...
Genau, dann fangen wir morgens um 9 treffen wir uns, dann fangen wir gegen 10, 10:30 dann mit der Dreherei meistens an und dann geht das so bis 18, 19 Uhr und dann gehen wir alle nach Hause.
Und am nächsten Tag wieder?
Genau.
Okay.
Bis wir keine Lust mehr haben, bis es fertig ist.
Okay. Es ist ja eigentlich, wenn man sich mal so überlegt und so reinversetzt, ist es, weil ich eben sagte, es ist ein ganz normaler Job. Also ich meine, für euch ist es ja mehr als ein ganz normaler Job, oder?
Ja, lustigerweise sehe ich das mittlerweile auch manchmal. Also ich bin ja früher, also momentan ist ja mein Hauptfokus oder fast eigentlich unser beider Hauptfokus die Fernseharbeit. So früher, als ich noch so viel alleine gemacht habe, da war ich tendenziell mehr auf Bühnen unterwegs und habe halt irgendwie Live-Geschichten gemacht, wo man halt immer abends Vorstellung hatte, jeden Abend irgendwo. Und da hatte man eher dieses komische, das berühmte Künstlerlotterleben gehabt, wo man sagte, okay, immer so, die Künstler können morgens ausschlafen und haben halt abends und nachts sind sie dann aktiv und verdienen ihr Geld. So, und das hat sich bei mir auch ein bisschen natürlich jetzt gewandelt, dadurch, dass wir halt so viel Fernsehen machen, dass ich dann selber sage, ich habe jetzt inzwischen so einen richtigen Job wie die anderen auch, dass ich morgens früh aufstehen muss und dann gehe ich zur Arbeit und dann habe ich aber halt dann irgendwann den Abend so gesehen dann auch wieder frei. Außer eben an den Tagen, wo wir halt mit der Live-Show wirklich auf der Bühne stehen oder manchmal irgendeine Fernsehshow hat, die vielleicht abends aufgezeichnet wird. Also wir haben so gesehen, so eine Mischkalkulation ist unser Leben, ne? Zwischen spießigem Arbeitstag von 9 bis 18 Uhr und eben manchmal diesem wilden Künstlertag, der sonst wann anfängt und sonst wann aufhört.
Ja, ja, klar. Also das ist im Grunde so Kaffee, dann irgendwie Erdmännchen anziehen und dann...
Also ich tue mich immer ganz schwer, wenn man irgendwo einen Termin machen muss, so was weiß ich, beim Arzt oder beim Friseur oder sonst irgendwas. Oder wenn man dann sagt, so jetzt machen wir mal, was weiß ich, für einen Zahnarzt irgendwie, was heißt, dann machen Sie doch mal einen Termin fürs nächste Mal schon mal aus. Und dann fragt die mich immer als erstes, wann können Sie denn am besten? Und dann denke ich mir, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie mir sagen, wann bei Ihnen was frei ist und dann schaue ich mal, was ich an dem Tag so mache, weil bei mir im Grunde jeder Tag anders ausschaut.
Die Stories, die ihr macht für die Erdmännchen, wer schreibt die denn?
Die schreiben wir eigentlich auch gemeinsam.
Die also, schreibt ihr selbst?
Ja, ja. Also okay. wir machen in der Regel das immer so, wir haben mehrere Autoren, also sind nicht nur wir beide, sondern sind noch zwei, drei andere dabei. Und dann treffen wir uns manchmal so wie jetzt hier so in so einer virtuellen Konferenz oder manchmal sitzen wir auch dann alle live am Tisch, wenn wir selber in der gleichen Stadt sein sollten, weil wir nicht immer alle aus derselben Stadt kommen. Ja. Und dann denken wir uns erstmal so, dann brainstormen wir erstmal, denken uns erstmal so Themen aus oder so grundsätzliche Sachen, was alles passieren könnte. Und dann kristallisiert sich da so mit der Zeit dann irgendwie, kristallisieren sich Geschichten heraus. So, also manchmal hat man ja nur so eine wilde Idee, wo man sagt, ah, das wäre doch mal total verrückt, wenn Jan und Henry, in einem Spukschloss übernachten oder, in den Weltraum geschossen werden oder in den Kölner Dom sprengen. Dann spinnt man so rum, wie könnte da was passieren oder warum ist das so, wie kommt man in diese Situation rein und so und dann entsteht eine Geschichte. Und dann verteilen wir das so immer so untereinander und dann schreibt jeder ein Drehbuch. Und am Ende gucke ich dann auch nochmal so drüber.
Da muss das vorher abgesegnet werden vom ZDF
oder so? Ja. Nee, vom ZDF nicht, aber wir laufen über den NDR.
Über den NDR läuft, ja.
Okay. Über den NDR und der ist da gibt es dann einen Redakteur, der das dann natürlich erstmal die Geschichten, die ersten angedachten Themen erstmal so begutachtet und kommentiert und dann auch sagt, macht mal an der Geschichte weiter und so. Und dann entstehen dann so nach und nach die Drehbücher daraus. Ne? Mhm.
Also jetzt sind wir natürlich in unserer Unterhaltung sehr erdmännchenlastig und ihr habt ja eben...
Komisch.
Ja, komisch, gell? Und ihr habt ja auch eben das Bühnenprogramm. Im Moment heißt es Puppen gucken, gell? Das ist das eine. Und das andere ist Unterpuppen. Das spielt ihr immer noch auch, oder? Oder nicht
mehr? Nee,
das ist der Homepage, auf deiner Homepage stand noch 2017 bis offen.
Ach so, das muss ich mal korrigieren.
Das musst du mal gucken. Mach das mal.
Ja. Der guckt dann überhaupt noch irgendeiner auf Homepages. Ich dachte, alle gucken nur noch Instagram und TikTok.
Nein. So, und dann haben wir ja gesagt, das ist auch eben oder eher für Erwachsene. Das muss ich mal gerade die liebe Carla fragen. Carla, was denkst du denn? Puppen für Erwachsene, was hältst du von dem Thema? Geht das?
Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden, nicht? Also,
gute Antwort, ja.
Ja, also was ich da jetzt so rausgehört habe, geht das ja anscheinend ganz gut. Also das scheint ja ganz gut zu gehen, Puppen für Erwachsene. Also kommt ja dann mehr auf den Inhalt an und den Inhalt kann man ja immer anpassen. Geht ja nicht unbedingt um die Puppen, aber also ich habe es tatsächlich noch nicht mir angeschaut als Erwachsene. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange erwachsen, deswegen... Ich war jetzt meiste Zeit meines Lebens bisher noch ein Kind und da habe ich mich immer sehr gefreut, wenn ich Puppen irgendwo gesehen habe oder Puppenspieler.
Und wie ist das heute?
Ja, jetzt gerade würde ich sagen, bin ich ein bisschen entfernt von Puppen. Gerade bin ich nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das was in Zukunft, also gerade so live oder so, stelle ich mir das total cool vor. Also stelle ich mir wirklich auch interessant vor. Wenn man dann vielleicht auch noch mehr so das Bewusstsein dafür hat, was geht denn da gerade hinter den Kulissen ab? Da macht man sich ja als Kind vielleicht nicht so Gedanken drüber. Da findet man das einfach nur faszinierend, dass da plötzlich zwei Erdmännchen sind. Also ich fand es immer total cool. Also mein Bruder und ich haben uns auch immer, also die Erdmännchen schmeißen sich am Ende mal so hin, dass sie so, sich so komplett nachher, und wir haben es dann auch mal gemacht. Wir haben uns immer, wenn wir wussten, die Erdmännchen schmeißen sich gleich hin, haben wir uns auch auf die Couch ganz nach vorne gesetzt und nach hinten geschmissen dann, damit wir gleichzeitig mit den Erdmännchen waren. Aber, ich könnte mir vorstellen, dass ich in Zukunft auch wieder ein Ding für Puppen kriegen könnte. Also
Das Ding ist ja, dass Leute immer, Erwachsene, gerne mal sich selber so eine Schere in den Kopf basteln, dass sie immer denken, dass man automatisch halt denkt, oh, Puppen, das ist was für die Kinder. So, und ich bin ja jetzt erwachsen, das ist ja wohl nichts für mich. So, und ich sage immer, wir geben bei uns in der Vorstellung den Leuten die Erlaubnis, dass sie trotzdem, obwohl sie erwachsen sind, Puppen lustig finden dürfen. Mhm. Also wir machen eine Kindershow für Erwachsene. So. Also das ist eigentlich, ist nicht schlimm, wenn man sich als Erwachsene eine lustige Puppe anschaut. Ne?
Nee, ich glaube.
Ja, und man muss dazu sagen, dass die Henson-Puppen dass die gar nicht für Kinder gedacht waren. Der wollte eigentlich gar kein Kinderprogramm machen, sondern der war am Anfang seiner Karriere oft in Late-Night-Shows in Amerika mit seinen Monstern. Und auch Kermit war eigentlich gar nicht eine Puppe für Kinder gedacht, sondern auch die Muppet-Show sollte eigentlich sich an Erwachsene richten. Und hier in Deutschland macht man komischerweise alles, was mit Puppen oder Zeichentrick zu tun hat, gleich in die Kinderschiene. Auch Simpsons liefen ja ewig auf ProSieben in der Kinderabteilung. Aber dabei ist es eigentlich für Erwachsene. Und mich haben immer diese Puppen fasziniert, die eigentlich gar keine Puppen sein sollten, wie zum Beispiel Yoda oder Jabba the Hutt oder selbst der weiße Hai war ja eine Puppe. Und da war das sogar ganz wichtig, dass die nicht irgendwie kinderaffin ist, sondern dass man die ernst nimmt und dass man sagt, Yoda ist tatsächlich ein Jedi-Meister, der 800, 900 Jahre alt ist. Und das war für George Lucas, für den Produzenten von Star Wars ganz, ganz wichtig zu wissen, dass diese Figur funktioniert und dass die nicht denken, die Leute, das sind Muppets und die sind jetzt für Kinder. Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland nicht so abstrahieren können wie zum Beispiel in England oder in Frankreich. Als wir damals Hurra Deutschland gemacht haben, das waren ja auch Puppen aus Gummi, das waren die Puppenpolitiker, da konnte man ganz viele Witze nicht machen, die man zum Beispiel in England gemacht hat. Also es gab zum Beispiel einen so einen Witz, da geht Maggie Thatcher, die damalige Premierministerin, zum Friseur und sagt, machen Sie mir mal einen Schnitt, den das Volk lieben wird. Und der nahm so eine riesige Schere und hat ihr den Kopf abgeschnitten. Und das wäre in Deutschland nie mit Helmut Kohl gegangen, weil die Puppe von Helmut Kohl war Helmut Kohl selber. Also die haben diese Abstraktion nicht machen können. Es war, wir hatten mal den Wolfgang Schäuble im Programm und der war damals schon im Rollstuhl und natürlich haben wir dann auch den im Rollstuhl gezeigt. Wir hätten ihn ja nicht rumlaufen lassen können, weil der war nun mal im Rollstuhl. Und nach der ersten Sendung gab es einen riesen Aufschrei in der Yellow Press, Bild-Zeitung, wie geschmacklos, Pfui TV und was nicht alles. Und wir haben gesagt, ja, aber erstens, der sitzt im Rollstuhl. Zweitens, der ist eine Puppe. Und das haben die nicht verstanden. Und ich glaube, in Frankreich und in England gibt es eine andere Puppenkultur als hier. Da gehen die Leute auch eher schon mal, mittlerweile aber auch, wie ich gehört, aber auch hier in Deutschland. Im deutschen Theater gibt es auch jetzt eine Intendantin, die ganz viele Puppenproduktionen auf die Bühne bringt, die auch sogar erfolgreich sind. Und die sind auch alle für Erwachsene. Ich glaube, das ist tatsächlich, wie Martin so sagt, so eine eigene Schere im Kopf, die man bedient, weil man gleich schon automatisch denkt, Zeichentrick und Puppe, das muss was für Kinder sein.
Mhm. Ja, ich finde ja das Yoda-Beispiel auch generell ganz gut, was du genannt hast, weil man hat ja eben, es gibt das die Originaltrilogie, da ist es eben diese Puppe. Ich glaube, hat nicht Frank Oz gespielt, glaube ich
ja,
sogar.
Ja.
Und dann gab es Ende der 90er, gab es dann eben hier die Dunkle Bedrohung und so weiter. Und ich glaube, in dem ersten Teil von der Dunkle Bedrohung ist es auch wieder eine Puppe, aber eine andere. Also eine, die nicht mehr, obwohl die eigentlich ja die Technik weiter voraus war, sieht die Puppe, trotzdem haben die Leute die nicht so angenommen wie in diesen alten Filmen. Dann hat man, glaube ich, ja Yoda CGI kreiert irgendwann. Und dann hat man aber angefangen, jetzt bei Mandalorian, bei dieser Serie, hat man diesen Grogu, der ja so wie ein Baby-Yoda ist, ja, das ist wieder eine Puppe. Also ist man eigentlich wieder zurückgegangen zu den Wurzeln, hat gesagt, das kommt wohl dann doch besser an, als wenn wir den jetzt zum Beispiel CGI generieren oder so. Also irgendwie die Leute, und ich meine so mit auch jetzt diese, man ist als Kind mit Yoda groß geworden, der sah so aus und den hat man aber auch als Charakter total ernst genommen. Und man wollte auch, dass der immer so aussieht. Irgendwie. Man wollte nicht unbedingt, dass der dann noch perfekter wird. Das war gar nicht der Sinn von Yoda. Oder?
Ja, aber es ging auch darum, dass George Lucas kam dann irgendwann bei Teil 2, Attack of the Clones, zu Frank Oz und sagte, was hältst du davon, wenn Yoda mal so einen richtigen Lichtschwertkampf macht?
Ja, ja, also ja.
So richtig, ja. Weil eine Puppe kann das nicht, nur mit ganz viel Aufwand, mit Blue Box und was nicht allem. Und Frank Oz sagte, ja klar, wie soll das gehen? Und George Lucas sagt, wir machen da ein CGI draus. Und um das dann irgendwie einheitlicher zu halten, haben sie den dann komplett mit CGI produziert. Und Frank Oz hat aber immer wieder gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr dem nicht zu viel gebt, nicht zu viel CGI, sondern der muss immer noch ein bisschen diesen Habitus von der Puppe haben. Und das haben sie, finde ich, auch ganz gut hingekriegt. Und dann denke ich, dass die neuen Star Wars Filme auch die älteren uns jetzt zum Beispiel, die Originaltrilogie noch gesehen hat, wieder ein bisschen abholen soll, weil es hat ja auch ein bisschen was mit Nostalgie zu tun. Mhm. Da möchtest du auch gerne wieder richtige Raumschiffe und nicht nur Animation und eben halt auch richtige Figuren und nicht nur CGI haben. Und deswegen haben sie jetzt im letzten Teil auch den Yoda wieder so richtig als Puppe auftreten lassen.
Ja, 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 ja. Magst du eigentlich, Carsten, glaube, weil wir jetzt... Ja, Martin, bitte?
Nee, ich wollte nur sagen, ja, was Carsten ja gerade schon angesprochen hat, wir partizipieren natürlich sehr davon, dass wir jetzt auch auf so einer Retrowelle ganz gut schwimmen, weil natürlich jetzt alle, die uns jetzt auch in den Vorstellungen gucken, sind natürlich mit irgendwie auch mit Puppen aufgewachsen als Kind im Fernsehen, Sesamstraße, Muppets, sonst was. Und das ist natürlich, ich glaube, die freuen sich tatsächlich, wenn sie jetzt nochmal bei uns zum Beispiel auch in der Show sind oder sowas sehen, weil das gleich so ein Retro-Gefühl bei denen weckt. Egal, ob sie jetzt das Zirkuspferd jetzt erst zum ersten Mal sehen, aber es ist trotzdem so von einer haptischen Anmutung, dass sie sich trotzdem in irgendeiner Form an irgendetwas Schönes in ihrer Kindheit erinnert fühlen dadurch. So, und ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle, weil es auch bei all der Computeranimation, all den tollen Sachen, die man heute machen kann mit CGI, mit KI und mit sonst irgendwas, ich glaube, die Menschen freuen sich doch immer wieder, wenn sie mal irgendwas sehen, wo sie wissen, das ist jetzt ganz echt, das kann ich anfassen, das ist haptisch wirklich vorhanden und da, und da kann in mein Gehirn auch nachvollziehen, wie das gemacht ist, dass da irgendwie zwei Leute drunter hängen, die das irgendwie hochhalten und so.
Ja, ja.
Ich glaube, wir brauchen sowas zwischendurch immer wieder mal, was uns ein bisschen erdet und runterholt.
Ja, ich glaube ja auch, irgendwann ist die Puppe keine Puppe mehr, oder? Also irgendwann ist es wie ein Charakter, den man annimmt, wenn man als Zuschauer...
Das kommt noch dazu. Ja, ja. Im Idealfall ja. Das ist übrigens auch ein Punkt, was eine gut gespielte Puppe ausmacht, dass sie eben halt auch ein Charakter ist, dass man nicht nur irgendwas hochhält und ein bisschen rumhampelt, sondern dass man immer versucht, auch wenn es vielleicht nur ein Huhn im Hintergrund ist, dem irgendetwas zu geben, was es irgendwie einzigartig macht, oder dass man sagt, okay, das ist ein glaubhafter Charakter, der irgendwie existiert und der irgendwie selber denkt und guckt und atmet.
Also ich meine, diese Wiedererkennung, das ist natürlich, wahrscheinlich meinst du auch sehr stark die Muppet-Show, oder? Das, mit denen wir irgendwie alle in unserem Alter eher groß geworden sind.
Ja, ja. Also wie gesagt, es geht mehr um so ein Gefühl als um eine konkrete Sache oft.
Ja. Ne?
Das ist ja, wenn du jetzt auch mit Zeichentrickfilmen, ist ja das Gleiche. Du kannst ja irgendetwas Gezeichnetes sehen, was in einem Zeichenstil oder einem Zeichentrickstil irgendwie ja, entspricht.
Mhm.
So, wo du dann automatisch so ein Gefühl hast, so, das erinnert mich irgendwie an die alten Disney-Filme oder irgendwie sonst irgendwas, was ich früher gesehen habe. So, und dann geht automatisch dein Herz irgendwie auf.
Carla, kennst du die Muppet Show?
Nicht so, also ich habe davon schon gehört, aber deswegen bin ich auch die ganze Zeit so still, weil ich kann nicht so viel Inhalt.
Keine Ahnung, wovon diese Männer reden.
Normalerweise bin ich lauter.
Aber du kennst ja, das stimmt. Aber kennst du Kermit, den Frosch?
Ja.
Miss Piggy?
Ja, doch. Rosa, ne? Mhm.
Rosa, ja, genau.
Mhm. Ja, aber weiter geht leider nicht, deswegen bin ich, wie gesagt, ich bin gerade ganz...
Ist alles gut, das ist, aber Leute, so sieht man, wie die Zeit vergeht, ja?
Das ist tragisch.
Nee, okay. Ja, also es ist die Frage, was tun wir jetzt dagegen, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, die Muppet Show haben sie ja versucht, auch mit den Filmen, und der erste Film, der jetzt vor ein paar Jahren... Schon ein bisschen mehr her als ein paar Jahre.
Auch schon über 10 Jahre.
Ja, ja. Nee. Der war ja recht erfolgreich, gell? Und dann gab es ja einen Nachfolger, der war nicht mehr so erfolgreich, aber man hat das ja irgendwie versucht zu beleben. Aber vielleicht kann man diese Show gar nicht mehr in diese Zeit jetzt transportieren, ne?
Ja, die Frage ist immer, warum sollte man das? Warum muss das so sein? Ich frage mich ja ehrlich gesagt auch manchmal so ein bisschen, wenn ich Fernsehen gucke, warum besteht das Fernsehen nur noch aus Retro-Shows und nur noch immer noch mal dem... jetzt holen wir das wieder zurück, Also das ist ja genau diese Retro-Nummer.
Ja, ja.
Das ist dann eigentlich nur noch Fernsehen für die Leute, die früher das gesehen haben.
Ja, oder die Carla guckt zum ersten Mal die Muppet Show und sagt, ach, das ist ja lustig.
Ja, aber dann sage ich mal, dann guckt man sich doch einfach besser die alten Sachen an.
Ja, aber das macht sie wahrscheinlich
so
nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so in der Form, wie es damals gemacht wurde, ich meine, mir geht das Herz auf und ich finde es natürlich auch traurig, dass das mehr und mehr in Vergessenheit gerät, aber das ist nun mal so. Dafür gibt es halt andere Sachen, die mit denen Leute aufwachsen. Ne? Ich meine, die versuchen es ja immer wieder, aber meistens so richtig funzt es irgendwie nicht, dass es dann bei denen funktioniert. Also ich meine, aber sonst sind die Muppets ja schon sehr, sehr umtriebig und probieren ja immer wieder was Neues
ja,
aus.
Ja, sie sind ja. Ja,
und so.
Absolut. Aber ich finde, es geht ja auch mit den anderen Franchises auch ähnlich. Also mich interessiert schon längst nicht mehr, wer der nächste James Bond ist, weil irgendwie haben sie es abgewickelt. Mit dem Tod von James Bond war es für mich eigentlich fast schon vorbei, weil da wurde er plötzlich das, was er niemals werden sollte, Familienvater und sterblich. Und bei Star Wars ist es auch ein bisschen ähnlich, weil auch da haben sie es irgendwie in den letzten drei Teilen so ein bisschen abgewickelt. Einerseits wollten sie Fanservice machen und andererseits wollten sie natürlich neue Leute ins Kino locken. Es hat ja auch gut funktioniert, die waren ja auch sehr erfolgreich. Aber irgendwie fragt man sich tatsächlich, wie Martin, muss das wirklich noch sein? Will man nicht doch irgendwie mal dann was Neues sehen? Und ich finde auch gerade besonders beim Fernsehen hat man das Gefühl, dass sich das wirklich gerade so ein bisschen abwickelt. Weil ich kenne kaum noch jemanden, der lineares Fernsehen guckt. Also meine Kinder eh schon längst nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr, was ARD ist. Und die gucken halt andere Sachen. Und ich glaube, dass man vielleicht auch mal gucken müsste, ob man sowas wie die Muppet Show wiederbeleben kann, indem man das fürs Internet macht oder eben halt anders, also moderner. Ich glaube nicht, dass die Puppen irgendwann mal sterben werden, weil das hat man ja von Knetanimationen auch gedacht. Und dann kamen Wallace und Gromit und waren auch sensationelle Erfolge, wobei man gedacht hat, dass Knetanimation, das wird doch kein Mensch mehr sehen. Aber wenn jemand kommt mit einer guten Idee und lustigen Figuren, guten Charakteren und guten Geschichten, dann muss man nicht nochmal das Alte aufwärmen.
Okay, also das meinst du schon, weil das wäre ja im Grunde meine nächste Frage gewesen, dass man sagt, okay, vielleicht ist die Zeit auch dann irgendwann, die Ära geht zu Ende, also so Dawn of the Puppets. So könntet ihr übrigens euer nächstes Programm auch nennen.
Nee, ich glaube, also ganz ehrlich, also ich wundere mich nach wie vor, dass wir immer noch ganz gut zu tun haben mit den Puppen. Also ich habe eigentlich da vor, wann habe ich angefangen, 2000 oder sowas, also auch schon irgendwie 24, 25 Jahre her, da habe ich schon gedacht, okay, das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist ein aussterbendes Genre, das wird jetzt demnächst eh keinen mehr interessieren. So, das ist nichts, wovon ich mal meine Miete bezahlen werde. Und ich bin immer noch dabei. Also irgendwie klappt es dann doch immer noch und irgendwie kommt dann immer noch mal was um die Ecke oder entsteht. Es sind doch immer so Wellen, finde ich, bei uns. Also es gab dann mal so eine Zeit, da waren Puppen ganz gefragt und so. Da haben wir auch ganz viel gemacht und so. Und dann wollte jeder Sender plötzlich eine eigene Puppenshow machen. Und jetzt gerade ist wieder so eine kleine Flaute, also jetzt gerade was so zum Beispiel auch so die Abendunterhaltung betrifft, ne? So es hält sich so in Grenzen. Ab und zu machen wir mal noch bei irgendwelchen Samstagabendshows mal so kleine Auftritte. Aber jetzt gerade sind wir eher so in der kleinen Flaute und ich denke mal auch, irgendwann kommt es dann wieder, geht die Kurve wieder hoch.
Ach, hieß das nicht Puppenstars oder so, wo du in der Jury gesessen hast?
Genau, da waren wir beide in der Jury. Also ich war mit Gesichter und Carsten war der Kakerlak.
Ja, der Kakerlak, genau. Das hatte ich kurz der Carla vorher erzählt, als ihr noch nicht da wart. Ja, genau. Sowas gibt es ja schon immer noch, oder?
Ja, jetzt gerade jetzt nicht.
Jetzt gerade nicht.
Also, war jetzt auch nicht das Erfolgreichste. Also,
das haben wir erfolgreich heruntergewirtschaftet.
Aber jetzt war das nicht zweimal? Habt ihr nicht zweimal auch gemacht?
Dreimal.
Dreimal sogar. Drei ich habe schon bei der zweiten gefragt, warum?
Ja, genau. Also bei der dritten war wirklich auch nur noch der Anruf, wir machen noch mal eine dritte Staffel und es war nur ehrlich.
Wieso?
Mit wem?
Das war doch aber ganz prominent. Wer war denn bei dir noch mit in der Jury, Martin?
Also der Max Giermann war immer fest dabei.
Ah, okay, Max Giermann.
Und in den ersten zwei Staffeln war es die Gabi Köster noch. Und dann in der dritten Staffel waren das immer wechselnde Leute. Die Annette Frier war dabei, Sonja Zietlow und das dritte habe ich vergessen.
Ja gut, aber es war alles, was Leute lieben, oder? Es war Castingshow und es waren Puppen. Eigentlich das perfekte Format, würde man jetzt mal denken.
Ja,
das stimmt, aber es waren nicht konsequent Puppen. Es waren auch Acts dabei, die man ganz, ganz entfernt irgendwie in das Puppengenre reingepresst hat. Und die Leute, die das geguckt haben, die sind ja nicht blöd. Die haben ja ganz oft dann auch als Kommentare von sich gegeben, auch zu Recht, hat das mit Puppen zu tun, wenn da irgendwie so Stelzenläufer irgendwie auf der Bühne sind, irgendwelche Neongeschichten oder sowas. Und die haben tatsächlich auch ernstzunehmende Puppentheater angefragt, aber die wollten jetzt gar nicht so bei RTL irgendwie auftauchen. Die hatten ihre kleinen Theater oder die wussten nicht, ob sie da nicht doch vielleicht irgendwie vorgeführt werden. Dann aber waren da auch ein paar wirklich, wirklich, richtig, richtig gute Puppenacts, auch so nostalgische Puppen-Acts, wo man gar nicht wusste, wie soll man die bewerten. Weil die eben halt schon so seit Ewigkeiten, also sowas wie Augsburger Puppenkiste, das kann man ja da nicht mehr bewerten. Also du kannst ja nicht sagen, das ist nicht gut, sondern das ist perfekt, das ist brillant. Du kannst es aber auch irgendwie nicht gewinnen lassen. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Und sonst fand ich die Shows eigentlich immer ganz, ganz unterhaltsam. Wir mussten ja nichts machen, wir mussten uns das ja nur angucken, was die uns da anbieten und dann hinterher irgendwas Schlaues dazu sagen.
Mhm. Ich glaube, das sind auch immer unterschiedliche Umstände, warum was funktioniert und was nicht. Also da kann man immer nur so rumspekulieren. Wir hatten natürlich bei der, ich weiß nur, bei der letzten Staffel hatten wir natürlich auch so ein bisschen das Pech, dass wir, da hatte gerade Mast Singer seinen riesigen Höhenflug. Und hat da irgendwie alles in den Schatten gestellt, was im Fernsehen lief. Und das lief natürlich genau gegen uns. Also da konnte man schon, eigentlich wusste man schon, bevor überhaupt die erste Folge lief, wusste ich schon, das wird keiner gesehen haben, weil es läuft Masked Singer, die erste Folge, und da werden sich alle drum kloppen. So war es dann auch. Und gut, man kann jetzt spekulieren, war die Sendung vielleicht qualitativ auch irgendwie scheiße oder waren wir langweilig oder was sonst irgendwas oder hat es einfach keinen mehr interessiert. Aber das glaube ich eigentlich nicht.
Also wir haben damals in den Ende der 80er, Anfang der 90er diesen Begriff geprägt für uns, Hauptsache bunt und bewegt sich. Das war für uns Fernsehen. Und wenn viel passiert und wenn irgendwie ordentlich bekannte Leute da sind und so weiter, dann interessiert das die Leute auch schon. Weil es ist letztendlich ja nichts anderes als ein Lagerfeuer, vor dem man sich versammelt. Und qualitativ war die Show eigentlich schon sehr, sehr gut. Also das war
also super cool. Von den Grundzutaten stimmt
ja eigentlich alles. Ja, das stimmt alles, ja.
Ja, und ich finde, also ich habe ja auch öfter mal reingeguckt und ihr habt, die wurden ja auch nicht so runtergemacht da, die Kandidaten. Das war ja nicht, Dieter Bohlen war ja auch nicht dabei. Also es war ja das so, dass ihr alle gesagt hast, das war das Allerletzte und so. Hast du ja nicht, Martin. Also.
Nein, erstens ist es natürlich meine Art. Und zweitens möchte man ja auch, das sind ja auch meine Kollegen. Ich meine, ich bin ja selber, einfach auch in Anführungsstrichen nur ein Puppenspieler, der da sitzt, der ja auch umgekehrt da auch da stehen könnte. Von daher finde ich das grauenvoll, Leute runterzuputzen. Also, es gab natürlich auch Nummern, die wirklich schon ein bisschen unterirdisch waren, aber man kann ja trotzdem versuchen, irgendwas Positives darin zu finden oder zu gucken, oder wie ist es ausbaufähig oder vielleicht ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, wie man das verbessern kann. Ich meine, bei ein, zwei Leuten war vielleicht die beste Verbesserung, dass man den Job wechselt, aber...
Ja, wir haben aber auch ein, zwei Leute, die dann bei uns mitgemacht haben danach.
Das stimmt.
Christian zum Beispiel, der war in der ersten Staffel, hat der so eine kleine Figur, und den haben wir da kennengelernt und der ist jetzt bei uns regelmäßig.
Toll. Und die gewonnen haben aus den jeweiligen Staffeln, ist aus denen was geworden?
Ja, die erste...
Eigentlich waren die ja auch schon immer alle was.
Natürlich, aber noch mehr danach?
Also diese, wie hießen die noch, dieses Theater, ein ganz komplizierter Namen. weißt du, die mit dieser Action-Szene.
Die Schwarzlichttheater, ja. Also die sind alle namhafte Künstler, aber die ja jeder weiß, die ja jeder kennt. Die
kann man den Namen gar nicht erwähnen.
Auf jeden Fall, die hatten danach das war so ganz... Englisch, der Titel.
Ja. Ach, die, ja genau, die. Ja, ja gut, okay. Ah. Gut, dann hat sich die Frage ja erübrigt. Das ist ja toll. Und aber warum ich eigentlich vorhin auch gefragt habe...
Barnaby Dixon war in der zweiten Staffel, das weiß ich noch. Der ist super. Das ist ein Engländer. Der hat es aber auch ohne uns geschafft.
Stimmt. Und die Zweitplatzierte, die war dann auch Puppenspielerin bei der Sesamstraße später.
Ja?
Okay. Ja, habe ich da gesehen.
Ach.
Ja.
Also wir haben ja früher...
Ach, jetzt weiß ich, wie du meinst. In der amerikanischen Sesamstraße.
Ja, genau. Ja, ja.
Oh, auch noch nach Amerika gekommen, oder was?
Ja, die kam aus Amerika.
Das war ja eine internationale Show. Wir hatten ja von überall. Die kam ja aus Amerika, aus China, aus sonst wo. Also das ist... Da sieht man schon mal allein, wie wenig Puppenspieler es gibt, dass man die von der ganzen Welt her ankarrt.
Das ursprüngliche Format kam ja aus Holland. Und da kamen dann auch noch so zwei, drei Ideen und zwei, drei Gruppen.
Also, wir haben ja früher schon manchmal in der Sendung darüber gesprochen, Martin, auch so mit was, also ich meine, das, was du alles früher gemacht hast bei Zimmerfrei, dann eben auch die Vivaldi-Show, als das ist ja, war ja auch eine Abendunterhaltung für Erwachsene. Mhm. Und ihr hattet mal irgendwie, das hast du mir mal erzählt, wie so eine Puppen-WG, gell? So irgendwie so ein Pilotfilm auch mal schon gedreht oder so, so eine Pilotfolge für so eine Puppen.
Ausgekuschelt.
Ausgekuschelt hieß das, genau. Ja. Das waren so ein bisschen so, also ich will jetzt nicht sagen so abgefuckte Puppen, aber es waren so Puppen, die hatten alle so ihre Geschichte schon hinter sich, gell?
Das war ein Pilot für eine Sitcom-Serie. Genau, und das war so ein bisschen die Grundgeschichte war die, dass das eben vier Figuren sind. Es waren vier, die, also von der wir, der, aus deren Legende wir so, deren Legende erzählt wird, dass das alles mal berühmte Figuren waren, ja, genau, die im Fernsehen oder sonst wo stattfanden. Ja. Das war natürlich immer so ein bisschen eine Parodie auf etwas. Also nie konkret, dass wir haben jetzt keine Figur eins zu eins nachgebaut, dass wir gesagt haben, das ist jetzt hier, was weiß ich, die Original Tiffy aus der Sesamstraße, die jetzt weg ist, sondern wir haben aber so etwas Adäquates gemacht. Also so eine Figur, die so, wo man wusste, das könnte eine Tiffy gewesen sein, die jetzt etwas anderes ist. Und so. Und oder es gab ja früher immer, oder es gibt ja immer noch, ja, diesen Bären, der hier Weichspüler, Kuschelweich, diesen Kuschelweichbär. Darauf hatten wir dann auch so eine Parodie. Das war dann der Superflauschhase, der dann für das Superflauschwaschmittel Werbung gemacht hat, der früher immer in die Handtücher gehüpft ist. So, und die aber alle in Vergessenheit geraten sind. Also der Hase hat sich den Rücken ruiniert, weil er immer in die viel zu hart gewaschenen Handtücher gefallen ist und hatte schon ein Auge verloren und war schon, weil er dauernd in der Waschmaschine war, das völlig aufgeplatzte Nähte und so. Also die waren dann alle völlig abgeheiftet und in Vergessenheit geraten und lebten jetzt in so einer armseligen WG und versuchten von da aus jetzt nochmal irgendwie eine große Karriere zu starten, was natürlich zum Scheitern verurteilt war.
So eine tolle Idee. So schade, dass das nicht...
Ja, das hätten wir gerne gemacht. Das war so im Rahmen... Das war auch, da waren wir mal im Wettbewerb, da hat das ZDF oder ZDF Neo damals, das nannte sich das TV-Lab oder TV-Labor, da haben die so eine Ausschreibung gemacht, man konnte also dann für die etwas produzieren, auch mit deren Unterstützung, Formatideen jeder Art. So, und da einreichen und dann lief das sogar alles im Fernsehen und dann konnten, glaube ich, die Zuschauer das irgendwie voten, was sie sehen wollen. Das Ungerechte daran war, dass das halt überhaupt so völlig querbeet von den Genres war, dass das eigentlich gar nicht vergleichbar war miteinander. Das heißt, wir haben also eine Puppensitcom gemacht, dann gab es eine andere, die hat eine politische Dokumentationsreihe da entwickelt. Andere dann, ich glaube, gewonnen hat dann sogar Teddy Tecklebrand oder wie heißt, mit irgendeiner Comedy-Show. Also es war alles nicht vergleichbar und so. Und dann war es einfach so, ich glaube, dann gewann natürlich auch der die meiste Reichweite im Internet hatte und die meisten Leute, die immer für ihn da irgendwo geklickt und angerufen haben. Aber das hat Spaß gemacht. Aber dann, das war, glaube ich, sogar im selben Jahr, als wir dann auch mit der Vivaldi-Show starteten. Von daher hat es uns nicht so sehr wehgetan, dass das nichts wurde, weil wir dann schon andere Sachen hatten.
Okay. Carla, kennst du die Vivaldi-Show? Diesen Hund? Vivaldi, dieser Hund? Auch nicht. Es tut mir leid, Martin. Es tut mir leid. Wirklich, ich hoffe, es ist nicht so schlimm für dich.
Tja,
aber ich will einfach nur damit...
Ich könnte ihn holen, aber das, da müsste ich jetzt aufstehen. Deswegen.
Naja, das ist vielleicht später. Aber das ist ja... Ich wollte euch ja nur damit zeigen, auch, dass man ja auch wieder die jungen Generationen noch mehr abholen muss. Ja? Oder gerade so diese... Das ist... wie die Zeit vergeht. Das ist ja,
Carla, du bist jetzt leider gerade genau in der Altersklasse, fürchte ich, in der, der mit Puppen nichts passiert. Also wir haben immer die Kinder, so sagen wir mal so bis vielleicht 10, 11. Dann ist ein großes Loch und so ab Mitte 30, Anfang 40, da geht's wieder los. Da finden die Leute das wieder irgendwie komisch.
Ja, dann warte ich einfach noch so 10, 20 Jahre und dann...
Ja. Dann sehen wir es wieder da.
Aber apropos, ist das, also erstmal natürlich, hättet ihr Bock, also eine Sendung wieder zu machen für Erwachsene sozusagen oder überhaupt zu machen? Einfach eine Sitcom oder eine Show oder irgendwas?
Jederzeit.
Ja, jederzeit.
Also letztlich ist es so, früher ging es mir so ähnlich wie das, was Carsten vorhin über Jim Henson erzählt hat, ich hatte gar nicht so den Plan, irgendwie so groß im Kinderfernsehen zu landen, sondern... Eigentlich, ja, ganz früher wollte ich eher auch wirklich so in diese Abendunterhaltung rein. Und mittlerweile ist es mir so fast ein bisschen, so gesehen, ein bisschen wurscht, weil die Arbeit ist die gleiche. Also ob wir jetzt mit dem Ehepaar Flönz irgendwie ein paar schlüpfrige Witze in der Kölner Innenstadt drehen oder mit Jan und Henry irgendwie durch den Kölner Park laufen. Also wir, in beiden Fällen liegen wir unten auf dem Boden, sind wir zu zweit und halten irgendwelche Figuren hoch und versuchen uns irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Also neben den Texten, die wir da abliefern, versuchen wir uns auch gegenseitig tagsüber ein bisschen Spaß bei der Arbeit zu haben. So, also von daher, der Arbeitsaufwand ist der gleiche. Die Zielgruppe, die am Ende rauskommt, ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich.
Wobei, die Zielgruppe sind ja eigentlich immer wir, weil wir machen ja immer Sachen, die wir auch uns angucken wollten, würden. Und wir denken gar nicht an die Zielgruppe. Wenn die jetzt, die Redaktion sagen, das muss jetzt von 3 bis 5 sein, dann sagen wir, ja, machen wir, aber wir machen es da trotzdem für uns. Mal abgesehen davon, also ich rede jetzt mal nur von mir, ich bin vom Geiste her ein 10-Jähriger, das wird auch immer so bleiben. Aber wenn wir uns amüsieren, dann wissen wir, dass andere sich auch darüber amüsieren. Dann ist es völlig egal, wie alt die sind. Und ich weiß ja, wenn du jetzt zum Beispiel in so einen Pixar-Movie gehst, der ist ja auch nicht nur für kleine Kinder, sondern da ist ja auch ganz viel für die erwachsenen Eltern, die mitgehen müssen und wollen, drin. Und es gibt Pixar-Movies, die sind schon so tiefgehend, die haben so viele Layers und so viel philosophische Fragen dahinter, das immer, wie man so schön sagt, von 8 bis 88, so die ganze Familie so. Und wenn wir uns angesprochen fühlen, dann ist das tatsächlich immer die gleiche Arbeit. Also wir machen dann keine despektierlichen, schlimmen, politischen oder sexistischen Witze, machen wir eh nicht mehr, aber das, was unseren Humor ausmacht, der ist eben halt so allumfassend. Also darüber können Kinder, aber auch Erwachsene lachen.
Ja, jetzt hast du mir ein ganz gutes Stichwort gerade vor die Füße geworfen. Und zwar eben, das muss ich ja nochmal, ohne zu politisch zu werden, aber einfach nur mal fragen, achtet ihr mehr auf euer Programm, auf die Inhalte jetzt auch ein bisschen so zeitgeistig? Also es geht nicht um Sexismus, aber so generell, dass ihr schaut, mehr als vielleicht früher, dass ihr mehr darauf achtet, was kann ich sagen, was nicht? Oder macht ihr das nicht?
Also ich finde schon, es ist aber auch, finde ich in Ordnung, weil man entwickelt sich ja mit. Und irgendwann bist du so ein Mit-60er, der nur noch Altherrenwitze macht. Die Leute kenne ich ja auch, mit denen bin ich ja quasi groß geworden in der Branche, in der Arbeit. Und als ich dann so, weiß ich nicht, Mitte, Anfang 20 war, da habe ich dann auch immer so, oh, guck mal, die alten Säcke, was die für komische Witze machen. Da gab es so Sprüche, die kann ich jetzt nicht mehr über die Lippen bringen. Also, weil das war da Gang und Gäbe. Und ich habe gedacht, so will ich gar nicht werden. Deswegen finde ich es schon gut, wenn man sich so ein bisschen angleicht, jetzt nicht anpasst. Also ich finde auch manche Sachen, so was die Wokeness anbelangt, ein bisschen zu extrem, ein bisschen zu dolle. Aber ich finde, so bestimmte Witze muss man nicht mehr machen. Außerdem haben wir sie ja alle schon gemacht. Also jetzt müssen wir uns was Neues überlegen.
Und letztlich ist es ja aber auch so, ich meine, wir passen uns ja zumindest in der Form an, wenn wir merken, irgendein Gag kommt halt überhaupt nicht an, dann müssen wir ihn weglassen, weil es heißt ja auch mal Kill Your Darlings, also auch wenn man sich zu sehr in einen Gag verliebt hat und wenn man ihn selber persönlich noch so lustig und toll findet, aber wenn da irgendwie 400 Leute vor einem sitzen, die einfach schweigen, dann muss man einfach offen sein und sagen, okay, dieser Gag scheint außer mir niemanden zu interessieren, ich werde ihn rausschmeißen aus dem Programm. Und so reguliert sich so eine Show auch von alleine so ein bisschen. Also wir sind jetzt aber auch nie, wir sind auch keine solche Rebellen, die sagen, das ist uns egal, wir machen jetzt trotzdem, was wir wollen, weil wir finden es komisch, sondern also es ist immer so ein, also es ist so eine Mischung aus beidem. Ne? Also natürlich machen wir auch mal Sachen, die wir nur für uns spielen und da muss das Publikum jetzt durch. Aber in der Regel versuchen wir schon auch für diese Leute etwas zu machen und gucken halt drauf, was finden die gut oder nicht. Also ich weiß noch, dass wir in der vorherigen Show unter Puppen, da hatten wir auch irgendeinen Gag. Den fand ich brüllend komisch. Hat nie einer gelacht. So, bis wir irgendwann gemerkt haben, okay, das ist scheinbar nicht deren Humor. Manchmal sitzen auch andere Menschen als man selbst. Ne? Und dann schmeißt man es raus und plötzlich funktioniert's.
Naja, und was du gesagt hast, finde ich halt sehr wichtig, dass man eben halt das für die Leute macht. Also man macht es auch für sich. Aber die große Belohnung bekommt man ja dann, wenn die Leute lachen und wenn die sich amüsieren und wenn die in diesen Zeiten, wo du das Gefühl hast, jeden Tag geht die Welt unter, dich einfach mal so 2 Stunden lang unterhalten lassen kannst mit wirklich Schwachsinn. Und manchmal kommen die Leute ja nach der Vorstellung zu uns und sagen, es war so schön, jetzt einfach mal 2 Stunden über völlig belanglosen Schwachsinn zu lachen und sich mal komplett aus diesen ganzen Sorgen heraus zu katapultieren. Und das ist, also für mich ist das die größte Belohnung zu sehen, dass die Leute sich amüsieren. Und warum sollte ich sie mit Witzen konfrontieren, die ich vielleicht witzig finde, aber die nicht, weil dann habe ich ja eine Win-Lose-Situation. Und da ist es mir lieber, eben halt auch mal ein bisschen aufzupassen und sich ein bisschen anzugleichen an das, was man einfach nicht mehr macht. Also es gibt Sachen, die macht man einfach nicht mehr.
Ja gut, es hätte ja auch sein können, dass man so ein bisschen noch den Filter hat durch die Puppe. Also dass man sagt, das hat ja die Puppe gesagt, nicht ich. Also dass man so...
Ja, boah, minimal.
Minimal,
ja. Ja, also man kann tatsächlich ein bisschen mehr vom Leder reißen, aber trotzdem muss es irgendwie, ich sag mal, den guten Geschmack noch haben. Also,
wir versuchen ja trotzdem, also wir haben zwar auch sehr, sehr biestige und garstige Figuren zum Teil. Ich meine, der Carsten spielt den Kakerlak, der wirklich sehr beleidigend sein kann oder auch mal so ein bisschen das Publikum runterputzt. Aber wir machen es trotzdem erstens immer, macht er es dann auch mit einem gewissen Charme und irgendeinem Augenzwinkern. Und da haben wir tatsächlich ein bisschen diesen Vorteil, dass die Leute einer Puppe ein bisschen mehr noch was verzeihen als die Menschen. Also ich glaube, einiges, was wir da so von uns lassen, das würden wir uns als Menschen auch überhaupt nicht trauen.
Es gibt einfach auch sehr, sehr viele Leute, die wir nicht kennen, die einfach sehr, sehr gerne fluchen. Und das kann sehr befreiend sein. Und ich habe mich ja auch damals schon ein bisschen recherchiert, was man eigentlich alles darf und was nicht. Also wie darf man Leute beleidigen, ohne eine Anzeige zu kriegen? Und ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass du Fantasiebeleidigungen durchaus auch Polizisten gegenüber sagen darfst. Weil du damit niemanden wirklich beleidigst. Also du kannst irgendwie, du bist ein wild gewordenes Erdmännchen, kannst du sagen, aber mit der gleichen Haltung. Und ich habe so mitgekriegt, wie Leute vor allem beim Autofahren fluchen und auch Leute dann gerade beim Autofahren, wo du denkst, niemand hört dich, du bist so eingekesselt, gerade dann auch wirklich Leute extrem beleidigt. Und ich glaube, dass das für viele, die im Publikum sitzen, ein Ventil ist, wenn da oben eine Figur ist, die das macht, ungeschoren davonkommt und einfach mal vom Leder zieht. Ich glaube, dass das viele Leute gutieren und sagen, ach, ja, er hat ja recht.
Also ich glaube, das, was ich beim Autofahren teilweise von mir gebe, das würde, glaube ich, eine Puppe nie sagen. Das, glaube ich, will keiner hören. Also das ist schon.
Na, wer weiß, gibt es da Mitschnitte?
Besser nicht. Ich versuche auch immer zu sagen, es beruhigt dich, weil es ja schlimm. Ich bin ja nur noch am Fluchen, ja. Mhm. So, wenn ich mit mir selber spreche. Also von daher, und das mache ich ja öfter mal. Ich bin natürlich ein bisschen puppenaffin. Die Carla sitzt vielleicht da und denkt so, was machen diese zwei Männer da? Was machen die? Spielen Puppen? Was? Warum? Aber für mich ist das ja, ich finde das ja toll. Für mich, ich habe ja das Gefühl, ihr habt euren Traumjob auch gefunden. Seht ihr euch selbst auch so? Habt ihr das Gefühl so, ihr lebt den Traum? Also ihr habt echt, also steht ihr auf und denkt so, ach geil.
Andere Menschen müssen arbeiten für ihr Geld.
Nee, ihr ja auch, so will ich es meinen.
Ja, wir auch. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall. Also es ist wirklich, also ich habe tatsächlich als Kind schon diesen Beruf aufgezeichnet.
Ja.
Also ich habe zwar nicht geglaubt, dass ich wirklich mal da landen könnte und dass das mal ein ernstzunehmender Beruf wäre am Ende. Aber ich fand das schon immer, ich war von Kind an fasziniert davon, hab schon Zeichnungen gemacht. Ich hab die Muppet Show gesehen und es gibt noch so alte Kinderzeichnungen, wo ich gezeichnet habe, wie ich mir vorstelle, wie das funktioniert. Also wie man unten einen Puppenspieler sieht, der Kermit hochhält und so. Also das war schon immer so mein Ding. Von daher, ich wüsste auch nichts anderes, was ich machen wollte. Also was ich machen könnte und machen sollte und wollte heutzutage. Ist schon ganz schön.
Ja, also bei mir ist es eher so, ich bin eher so ein Franchise-Opfer. Also mit Star Wars hat für mich das Leben angefangen. Als ich das mit 11 gesehen habe im Kino, war ich weg. Ich war nicht mehr ansprechbar. Ich wollte nur noch Star Wars. Ich wollte die Figuren haben, ich wollte die Raumschiffe haben. Das hörte auch nicht auf. Mit 15 hat mein Bruder sein Mofa abgeben wollen und mir geschenkt. Und das hieß für mich erstmal natürlich einen Mofa-Führerschein machen, aber auch Unabhängigkeit. Ich hätte immer wieder in die Stadt fahren können und so weiter und so fort. Aber es gab bei unserem Modellbauladen ein Millennium Falcon für 90 Mark. Und das Mofa habe ich für 100 Mark verkauft, damit ich mir diesen Millennium Falcon kaufen kann, den zusammenbasteln und mit 10 Mark noch die Farbe kaufen kann. Die haben mich alle für verrückt gehalten. Aber ich bin lieber gelaufen, als dass ich keinen Millennium Falcon bei mir zu Hause hätte haben können. Und das hat nicht aufgehört. Und das Puppenspielen bringt mich so in die Nähe dieses Mediums Film oder Fernsehen und ist bei mir erst so als Wunsch gekommen, als ich Yoda gesehen habe. Ich wusste auch, das ist eine Puppe. Die meisten Leute, die damals im Kino saßen, wussten das gar nicht. Die dachten, das wäre eine Maske. Mein Vater, der war mit mir im Kino, sagte, oh, die Maske haben sie aber gut gemacht. Ich habe gesagt, du hast ja gar keine Ahnung, das ist eine Puppe und die wird von Frank Oz gespielt, der auch Miss Piggy spielt und der, nein, ehrlich? Und ich wollte immer sofort wissen, wie ist es gemacht, wie ist es gebaut und dann kam ich dann zu Hurra Deutschland und die haben dann da für die Gummifiguren von Kohl und Genscher und Blüm und wie sie alle hießen, genau diesen Schaum verwendet, der aus dem auch Yoda gemacht worden ist. Und die sind nach England gefahren, geflogen, haben sich da einen Workshop geben lassen, wie man diesen Schaum herstellt. Und ich war dann da in der Werkstatt und habe dann da mitgebaut, hab die Figuren teilweise mit Airbrush angemalt und da schon angefangen selber. Aber bei mir ging das eher so in diese Richtung Special Effects, Making of. Und da geht auch da schließt sich dann auch der Kreis für viele Puppenspieler, die ich so aus England oder zwei, drei Puppenspieler, die ich aus England kannte, als da Toy Story zum ersten Mal im Kino lief, haben viele gedacht, das war's jetzt für uns. Wir werden nie wieder einen Job kriegen. Jetzt ist die Computeranimation genau die quasi unsere Arbeit erledigt. Und einige Leute sind auch tatsächlich dann in diese Branche gewechselt und haben bei Pixar oder bei den anderen Firmen, die auch in London waren, eben halt diese Computeranimation gelernt. Und ich habe das teilweise auch noch gemacht mit der Schwesterfirma von der GUM, die damals Hurra Deutschland produziert hat. Das nannte sich Motion Capturing. Also da hatte ich dann so einen Anzug mit so Daten, Sensoren an den Fingern und so weiter und habe diese Figur, die CGI gebaut worden ist, in Echtzeit bewegt. Und das war im Grunde ein Puppenspiel. Also dafür brauchten sie auch noch Leute. Und irgendwann wurde das nicht mehr so viel gemacht und mir war das auch irgendwie nicht haptisch genug. Also ich habe schon gerne irgendwie so ein Stück Stoff irgendwie in den Händen und nicht so viel Technik. Es war auch sehr kompliziert, wie man diese Sensoren so biegt und bewegt, was sie dann abfiel. Es war auch Zufall, was man da so gemacht hat. Aber eben es gibt schon diesen fließenden Übergang zum traditionellen Puppenspiel und zur jetzigen modernen Computeranimation. Das gibt's schon. Und viele Puppenspieler, die mit mir damals angefangen haben, die haben auch umgesattelt, weil es einfach nicht genügend Jobs gab. Also ich bin einer von den ganz, ganz wenigen, die jetzt noch in dem Beruf arbeiten. Die anderen sind entweder Kameraleute geworden oder Drehbuchautoren oder was weiß ich, alles Mögliche.
Hm. Ja, ich finde das wirklich faszinierend, weil ich meine, ihr seid ja auch eben Künstler, nur so Künstler, die man nicht so auf dem Schirm hat, finde ich immer so. Also man sieht nur die Puppen, aber man weiß nie so die Leute, die dahinter stecken, die eigentlich das alles überhaupt erst zum Leben erwecken. Nicht nur mit dem Spiel, sondern ja auch mit dem Humor und mit den Stimmen und mit dem Ganzen.
Ja, das ist immer das Schöne und das, also der Vorteil und gleichzeitig auch der Nachteil. Ja. Also man wird erkannt oder nicht. Ich hatte glücklicherweise jetzt gerade gestern Abend eine Sache. Ich war bei so einem Empfang eingeladen, so mit so einem roten Teppich und sowas.
Aber das habe ich gesehen. Du warst bei, war das nicht Robbie Williams?
Genau. Film. So. Der hat einen Film, da gibt es einen Film über ihn.
Ja, das habe ich gesehen.
War da irgendwie, und ich war mit meinem Wuselgusel-Kollegen Simon Albers da, der, also für alle, die es nicht kennen, Simon Albers moderiert da als Mensch und ich stehe als lustiger Wuselgusel daneben. Das heißt, wir waren quasi das gesamte das Wuselgusel-Moderatorenpaar, was da jetzt über den Teppich lief. Ja. Mich kannte natürlich keine Sau. Ich latsche darüber, keine Socke interessiert sich für mich. Und alle schrien natürlich nach dem Simon, weil sie den dann irgendwie aus dem Fernsehen kannten und dann immer Simon. Und dann musste er da immer hin und Selfies mit den Leuten machen. Und der brüllte immer, und das da ist Wusel. Und ich stand immer daneben und sagte, ja, das bin ich. So, und dann haben sie immer gesagt, ja, dann machen wir auch noch ein Foto mit dem. Das ist dann schon irgendwie. Also einerseits dachte ich, gut, dass ich jetzt hier nicht so im Fokus stehe und da so über diesen Teppich latschen muss und da von allen gesehen werde. Andererseits dachte man auch, naja, ab und zu, es freut einen dann schon, wenn man dann doch mal erkannt wurde oder wenn die Leute dann auch mal ein Bild mit einem machten und so. Ja, super. Es ist immer so ein Hin und Her. Aber eigentlich ist es schon ganz angenehm, vielleicht auch ein bisschen anonymer durch die Welt zu spazieren.
Also Puppen gucken heißt das aktuelle Programm. Wie lange macht ihr das jetzt noch? Also nicht euer Programm, sondern wie lange arbeitet ihr noch zusammen?
Wie lange wollt ihr das noch machen?
Wie lange wollt ihr das eigentlich also noch machen? Was ihr
vielleicht da macht? Eine Weile. Das Programm ist nämlich relativ frisch. Das hatte im November 2024 erst Premiere. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen mit unterwegs sein, damit sich das muss ich ja auch irgendwie erstmal alles refinanzieren. Ja. So, aber und außerdem müssen wir erstmal die Texte richtig auswendig gelernt haben, bis wir das Ganze wieder einstampfen.
Ja, aber ihr beide, macht ihr das bis ihr 80, 90 seid? Oder?
Das weiß keine ich Ahnung. Nicht. Solange wir den Arm hochkriegen und irgendwie uns noch irgendwie was Blödes einfällt, noch geht's ganz gut.
Also wir haben ja den Vorteil, dass wir sehr umfangreiche Interessen haben. Also wir könnten ja jetzt sofort sagen, Puppenspiel machen wir jetzt nicht, jetzt schreiben wir nur noch. Oder jetzt, was weiß ich, machen wir Kamera oder nur noch Regie.
Oder wir synchronisieren oder irgendwie sowas.
Ja, also da muss man sich nicht festlegen. Das ist ja auch das Ganze, das ist ja auch das Gute an so einem Künstlerleben, dass man sich da schon so umfangreicher aufstellen kann.
Ja, das stimmt.
Also wir haben noch ein paar Ausweichmöglichkeiten, falls das mit dem Puppenhochhalten nicht mehr gut klappt.
Dann werde ich professioneller Millennium Falkenbauer.
So. Das ist ja geil. Ja, das gibt's auch nicht so viel. Also auch gibt's auch wenig. Gibt's auch wenig.
Ja.
Ist immer was frei. Aber habt ihr eigentlich, das muss ich jetzt nochmal abschließend fragen, habt ihr zusammen eigentlich schon mal sowas gemacht hier, so eine Sendung? Dass ihr zusammen so getalkt habt im Fernsehen oder irgendwas, was man euch eingeladen hat zusammen?
Stimmt.
Extra 3 oder so?
Nee, da, was, extra 3?
Weißt du nicht so? Nee, 3 nach 9, Entschuldigung, 3 nach 9.
Nee, das nicht. Ich meine, wir waren schon mal irgendwo anders schon mal im Gespräch miteinander. Ja, ja, aber nicht so viel.
Ihr müsst das muss man eigentlich machen. Man muss euch da mehr irgendwie, absolut.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch.
Ja, ja, die Männer hinter den Puppen. Also, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für euren Besuch, ja. Und wir verlinken natürlich alles, alle Homepages und alle Tourtermine und alle Sendungen, die wir bisher zusammen auch gemacht haben. Ist auch ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten, lieber Martin.
Danke und auch.
Alles Gute. Dankeschön. Ja.
Ebenso.
Bis zum nächsten
Ebenso.
Mal.
Ebenso.
Ciao, ciao. Mach's gut. Bis dann.
Tschüss. Bis bald.
Tschüss.